Auf Atlantis angekommen, das kann ich natürlich nicht alleine, sondern nur mit meinem Gesprächspartner in Crime, wenn das eine Bezeichnung ist. Guten Morgen, Thomas.
Guten Morgen, ja, ich glaube schon.
Ja. Glaube schon, ja. Hallo, genau.
Also, guten Morgen, lieber Zuhörer.
Da haben wir
wie immer live aus der Pegasus-Galaxie.
Wie immer live, genau. Wir sind da ganz, ganz weit weg und hören die Wellen rauschen. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es irgendwie Infos, irgendwas gab. Ich hatte jetzt nichts reinbekommen, wie man so schön sagt, oder nichts wahrgenommen.
Nee, ich habe auch nichts gesehen.
Das ist dann wahrscheinlich mit mehr Infos, ist dann erst, wenn wirklich immer mehr, wie sagt man, auch visuell zu sehen ist von der neuen Serie, von den Sets oder wer da
genau, wie wenn spielt. Genau, wenn wir live aus London.
Wenn wir live aus London gerichten. Wobei ich glaube, in London, da gibt es auch so Sci-Fi, wie sagt man, wie die FatCon da hier so. Conventions.
In England sowas. Aber ja, ob das in London sein muss.
Comic-Con oder so? Keine Ahnung. Ja, sowas. Aber wir haben ja heute eine Episode vor uns. Wie heißt denn das Ding im Original?
Echoes.
Genau. Im Deutschen ist es natürlich anders, die Warnung. Und es gab einen Arbeitstitel mal, der dann aber nicht der endgültige wurde, wie ihr jetzt bemerkt. Und zwar hieß das Ding als Arbeitstitel Atlantis vs. the Space Dolphins. Das klingt wie so ein nicht Baseball, hier, American Football Match. Die Dolphins oder so, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Genau, ist es nicht geworden. Zu den Rahmen.
Ja, hätte auch nicht gepasst. Also Echoes und.
Ja, weil Space Dolphins, also.
Das ja, sind, das zum einen, aber es ist ja auch kein Kampf gegen die Space Dolphins.
Nee, das genau. Also da stellt man sich irgendwie was anderes vor, finde ich, unter diesem Titel. Gut, dass es das nicht geworden ist, aus unserer Sicht. Ja, das Ding erschien. Interessanterweise, wenn das hier stimmt von StargateFandom.com, zuerst in Kanada am 27. November 2006 beim Movie Network, dann am 17. Januar 2007 auf Sky One in Großbritannien und es kam auch irgendwann mal in die USA und zwar am 20. April 2007, wie immer Sci-Fi Channel bei uns dann natürlich später, am 2. Januar 2008 RTL 2 und dann haben wir hier noch Australien Channel 7 17. Mai 2008 und Japan 7. Januar 2009 AXN. Genau, zu den Machern, also Brad Wright hat die Handlung mitgeschrieben und Carl Binder auch die Handlung und das Drehbuch dann komplett. Und in der Regie ist William Roaring, also das ist nichts, was wir nicht schon mal gehört hätten. Und zur Quote würde ich euch was erzählen, aber das steht hier gerade bei Stargate.de nicht. Also es ist so, manchmal ein-, zweimal pro Staffel, weiß nicht, gibt es da keine Quote, die hier eingetragen ist. Es ist für immer verloren. Ja, oder schickt uns die Quote, wenn ihr die woanders her habt. Gerne nach. Und ja, das war's soweit. Und dann können wir doch reingehen in die 12. Folge der 3. Staffel SGA. Ich hätte es fast andersrum gesagt. Thomas, wo geht's denn los?
Die Arte Folge der 12. Staffel?
Genau. Ja, aber ja.
Ja, previously on, wieder von Rachel Luttrell gesprochen, Teaser. Und dann sehen wir einen Puddlejumper, der durch die Gegend fliegt. Shepard, Zelenka und Ronon fliegen übers Meer. Und Shepard macht irgendwie, fragt ihr, ja, wie war es denn hier beim Campen? Und Zelenka. So von wegen, ja, du, ich konnte da irgendwie Ground Penetrating Radar Tests machen und erklärt so ein bisschen, also den, ne, also was da technisch der Hintergrund ist und Shepard total gelangweilt, ja, toll. Und dann zu Ronan, ja, und wie war es bei dir und wie war denn jetzt die Jagd? Also Ronan ist derweil irgendwie jagen gegangen. Also hier wissen wir, was die SGA-Members so in ihrer Freizeit tun. Man hätte ja eigentlich vermuten können, dass Ronan da irgendwie als Bewacher für Selenka irgendwie bei wäre oder so. War es aber nicht, sondern die sind irgendwie ihren Freizeitbeschäftigungen nachgegangen. Der eine mit Ground Penetrating Radars, der andere war jagen. Und ja, und Ronan beschwert sich, ja, hier der ganze Krach, den dieses Gerät gemacht hat, ne, hat mir alles verscheucht. Und ja, Selenka entschuldigt sich nochmal. Und ja. Ja, Shepard hat dann aber an Ronan gesagt, ja, du hast dich doch freiwillig gemeldet, da irgendwie mitzukommen. Was ja wieder klingt, als wäre er doch irgendwie zur Bewachung Selenkas da gewesen, aber hat derweil irgendwie anderes im Sinn gehabt, keine Ahnung. Oder das Angenehme mit dem Nützlichen, weiß nicht, keine Ahnung. Also Bewacher, der dann irgendwie in die Wälder abhaut und jagen geht, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so im Sinne des Erfinders, wenn man irgendwie so als Security Detail dabei ist. Ja, Ronan auf jeden Fall ganz sagen, ja, ne, wenn ich sowas nochmal irgendwie mich da breitschlagen lasse, erschieß mich. Und ja, Selenka jammert, ja, der war die ganze Zeit schon so negativ und das machte mir total Angst. Und ja, Shepard beruhigt ihn aber. Und ja, plötzlich dann Selenka irgendwie, oh no, und irgendwie, hä, was ist denn jetzt? Und wo ist denn Atlantis? Das sollte doch irgendwie direkt vor uns sein, aber vor ihnen sieht man so gar nichts, sondern nur Meer. Und Selenka hat aber keine Ahnung, warum dem so sei. Und ja, man vermutet, könnte ja vielleicht gekloakt sein. Und nee, dann hätten die uns ja über Radio angefunkt. Und ja, heißt, wir haben uns jetzt irgendwie hier verlaufen, verfahren, verflogen. Und Selenka, ja, warte, 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 na, hier irgendwie 40 Grad nach Süden mal ab, beschwenken. Und er guckt nochmal auf seine Gerätschaften. Die Geräte haben wohl irgendwie einen Schlag. Und Shepard wieder, ja, wieso denn? Und keine Ahnung, ne? Irgendwie Drift, Fluktuationen in der Magnetosphäre und Sunspots und hast du nicht gesehen. Und dann sieht man plötzlich vor dem Jumper hat Atlantis auftauchen und ja, ne, man macht sich dann irgendwie keine weiteren Gedanken wieder drüber. Und ja, Shepard auf jeden Fall noch zu Ende dann irgendwie zu Ronan so fing, hey, du könntest dich ja mal bei Teela anschließen hier, ne, mit ihren Meditationssessions, du bist so ein bisschen on the edge. Und ja, yeah, komm, bring das Ding jetzt endlich runter. Und ja, dann sehen wir einen Shot Atlantis von außen bei Nacht und dann sehen wir diese Meditation und Teela sitzt da in einem halb abgedunkelten Raum. Ronan dahinter, beide haben ihre Augen geschlossen und Teela führt die dann durch so durch die Meditation, hier atme tief und lass deinen Atem dich reinigen und Body and Spirit, und hast du nicht gesehen. Ja, und im Hintergrund hört man dann plötzlich Ronan schnarchen, also der ist da wohl bei eingepennt. Und ja, das haben wir, sowas Ähnliches haben wir ja schon mal gesehen. Das hat Mitchell ja mal gemacht, als er Keanu Reeves machen wollte in der Folge Camelot, da ist er ja auch weggeknackt dabei. Ja, oh, Teela ist auf jeden Fall nicht begeistert und spricht ihn an, aber er schnarcht da irgendwie weiter. Ja, dann sehen wir einen atlantischen Korridor. Teela wandert durch, vermutlich auf dem Weg in ihr Quartier oder was auch immer. Und es kommt ihr eine Dame in einer weißen Robe entgegen, die irgendwie, ja, irgendwie verzerrt spricht. Die Dame wird gespielt von Patricia Nutt. Einmal 4400, einmal Supernatural. Nur sechs Rollen in
Da
Summe.
haben bestimmt damals einige auf den Fernseher gehauen. So, was ist denn jetzt los?
Ja, ist kaputt. Ja,
Ja.
kaputt. Die ist doch okay. Ne? Macht die, vielleicht haben die irgendwie eine Kooperation mit irgendwie Samsung oder sowas. Ne? So, keine Ahnung. Geben Sie diesen Code ein, dann können Sie
Dann
hier
ist es
30
genau für
Prozent
nur fünf Euro.
auf den neuen Fernseher sparen. Genau, und hier, ich kann dich aber nicht verstehen. Also bleibt stehen und die Frau geht aber durch Teela durch, als wäre sie ein Geist. Also nicht Teela, sondern die Dame. Und Teela schaut sich um und sieht die Dame dann aber auch nicht mehr. Damit endet der Teaser, Opening Credits und wir sind in der Nähe des Gate Rooms. Liz kommt da angeflitzt, McKay kommt da auch irgendwie bei und ja, Elizabeth, hast du meine Mail gekriegt? Und welche? Die 7 heute oder die 18 gestern? Ja, ich weiß, ich bin nicht normal, sind so nervig, aber ich wollte jetzt nur irgendwie mal hier da irgendwie noch darauf hinweisen, wie wichtig das ist. Und listen, ja, wir können nicht drei ZPMs von den Replikatoren hier für uns behalten. Ne? Wir haben eins bekommen. Ne? Ich weiß nicht, wie ich das jetzt noch irgendwie klarer für dich ausdrücken sollte. Und ja, ne, ich habe das ja deshalb irgendwie auch nochmal zusammengepasst, ne? Zusammengefasst, also die Gründe. Und es waren 26 Seiten. Ja, ich weiß, ich dachte aber, ich könnte vielleicht Stargate Command überzeugen und ja, hier kommt, ne? Wem willst du denn jetzt ein ZPM wegnehmen? Dem Antarktika Outpost? Und ja, nein, die brauchen das auf jeden Fall, um den Stuhl zu energetisieren, ne? Um die Erde zu beschützen. Ja, was denn mit der Odyssee, ne? Die kämpft ja gerade gegen die Uri, ne? Also, und ja, sieht dann aber aus so, ne? Komm, hier, Rodney, wir haben doch genug Energie, um die Schilde zu machen. Wir können die Stadt cloaken, wir können nach Hause wählen. Ja, wieso könntest du jetzt nicht irgendwie mal das Glas halb voll sehen? Und McKay genervt. Ja, eher ein Drittel voll. Und ja, Liz seufzt und sagt dann keine weiteren E-Mails. Und Liz dreht sich dann. McKay verzieht sein Gesicht und geht dann in die andere Richtung davon. Auch interessant, er hat sein Tablet in der Hand und das sieht so aus eigentlich. Also ich hätte das so interpretiert, als wäre er da schon wieder irgendwas Neues am Schreiben gewesen. Weil sein
Ja,
Finger hoverte irgendwie
das
so über dem
stimmt.
Senden-Button gefühlt und lässt es dann. Aber ja, ja, wir sind in Tilas, also was heißt Tilas Practice Room? Wir sind im Practice Room, Bruno und Tila sparren da. Und ja, es geht so ein bisschen hin und her. Aber Tila hat dann die Oberhand und kann Ronan dann wirklich auch mal umhauen. Also sie trifft ihn erst und dann lässt sie ihn zu Boden gehen und sie dann, ja, hier, ne, tut mir leid, aber hast du das nicht erwartet? Und Ronan verzieht das Gesicht und Tila ist schwer begeistert. ja, aber wie gesagt, nur ein kleiner Shot am Rande. Wieder einem Korridor. Ja, Tila und Ronan sind vermutlich wieder zurück auf dem Weg zur Dusche oder in die Quartiere, was auch immer. Und Ronan, ja, war ein langer Tag und ja, um ehrlich zu sein. Und ja, Tila, du machst ja nicht viel aus Meditation. Und ja, ich konnte nie so lange sitzen. Und ja, noch mehr hier irgendwie ein Grund, um da irgendwie mal drüber nach. Und dann sieht sie aber wieder diese Dame von vorher. Ronan guckt auch in die Richtung, in die Tila schaut, aber da ist nichts. Also er sieht auf jeden Fall nichts. Und dann kommt sie, ja, was ist es denn? Und die Dame spricht wieder in dieser verzerrten Stimme, diese Frau. Und welche Frau? Und quatscht da immer noch vor sich her. Und Tila geht dem Geist aber diesmal aus dem Weg. Der Geist geht dann da irgendwie durch. Und sie folgt dann. Und am Ende des Ganges haben wir eine Tür, die dann aufgeht, als Tila näher kommt. Und ein verbrannter Mann stolpert da raus. Und der wird gespielt von David Niel. Zuletzt Staffel 8, Episode 9 in SG-1 Alpha Site Soldier. Und Tila erschreckt sich natürlich und springt etwas zurück und Ronan greift sie in die Ehe. Was ist denn? Und sie schaut sich um, aber dann ist irgendwie niemand mehr zu sehen und dann geht es auf einem atlantischen Korridor weiter. Quatsch, dann auf einem atlantischen Balkon weiter.
Genau, Rodney blickt da mit seinem Fernglas über den Ozean und schaut da mal, was da so los ist. Dann huscht John da auch rum. Ja, er bemerkt es irgendwie gerade nicht und er senkt das Fernglas und ja, hey, wie lange stehst du schon da? Fragt er mal nach Shepard und der, ja, eine Stunde oder so. Was? Warum hast du nichts gesagt? Ich fühle mich wie ein und dann läuft er weg. Nee, war nur ein Späßchen. Ja, was wolltest du mir denn da zeigen, mein Shepard? Also streckt jetzt die Fühler Richtung Fernglas aus. Und McKay, naja, da, guck mal. Und dann John guckt rein und dann, ja, Ozean, wow. All das Wasser. Also hat jetzt, also weiß es nicht genau, was er da jetzt Krasses finden soll. Und dann rollt McKay die Augen, ja, warte einfach mal kurz. Und ja, dann gerade bricht halt eine walähnliche Kreatur da durchs Wasser und ja, das ist mein Freund, mein McKay, er ist wieder da. Auf der Infirmary sehen wir Taylor mit ja, geschlossenen Augen im Bett und sie wird da aktuell gescannt. Beckett schaut sich das halt auf dem Monitor dann an, was da rumkommt beim Scannen und meint, das ist eigentlich alles Tutti, ne? Also gibt es jetzt keine Anzeichen von irgendwie einer körperlichen Anomalie. Und Ronan meint auch, ja, wir haben hier Geräte gesehen, die sich mit den, was, also es könnte an irgendwelchen Gerätschaften liegen, die sich vielleicht zum Halluzinieren bringen würden oder so. Und Beckett meint, dass, ja, sie hat da irgendwie eine neuronale Aktivität. Das könnte das Problem sein oder, also Beckett kann jetzt praktisch nichts weiter tun und das könnte dann auch psychologische Gründe eben für die Halluzination geben und jetzt nicht irgendwie körperliche Geschichten. Ja, wir fragt dann nach, die steht da nämlich auch rum, was, also wieso hat sie überhaupt das, genau das halt gesehen, was sie gesehen hat, ne, und vielleicht nichts anderes oder so, und das kann Beckett auch nicht beantworten. Teela sagt ein bisschen, ja, viele sind da hier kürzlich von den Asians kürzlich gestorben und während der Replikatoren Invasion wurde die Besatzung der Turia ermordet. Vielleicht versuchen oder versuchten sie aufzuzeigen, wurden dann aber daran gehindert, dies zu tun irgendwie und stecken jetzt zwischen der Ebene der Existenz und der nächsten Ebene fest. Also einfach so ins Blaue gesagt, keine Ahnung, wie darauf kommt. Ja, und wir spricht dann, ja, meinst du jetzt sowas wie Geister oder was? Und Ronan schaut Teela dann irgendwie halb sarkastischen, halb zynischen Blick an, so, ja, und Ronan, ja, und du fragst mich, also für, wenn du mich fragst, ist das zu viel Meditation? Wir meditieren uns aus der Szene weg in einen Korridor, wo John und, ja, Liz langlaufen. Shepard fragte, ob es ihr gut gehen würde und wir weiß es nicht genau, sie brauchen nur ein bisschen Ruhe und wir haben ja relativ viel jetzt durchgemacht, Rodney kommt dann auch herbei. Da bist du ja, meint Mikkel. Und wir so, Rodney, ich hab dir doch gesagt, nein, nein, ich meine Shepard. Und wir so, danke. Also, auch, ja, hatte wir Angst, dass er da wieder diese ZBM-Nervnummer in Anführungszeichen startet. McKay meint dann aber, ja, ich meine, nee, ich, also ich will irgendwie mit dir reden oder kannst du da Teil des Gesprächs sein? Und naja, du wirst es vielleicht auch interessant finden in Richtung wir, also ja, Shepard, ja, was, worum geht's? Und dann hält er sein Tablet hoch, der Rodney, und da ist ein Bild von einem Wal drauf zu sehen, umgeben von halt diesen antiker Schriften oder alten Schriften da. Und schau dir den mal an, das habe ich in der Datenbank gefunden. Es gibt da wohl einen großen Unterabschnitt über indigene lateinische Tierwelt. Ja, also wussten Sie, dass es hier auch Homo-ähnliche Krebstiere in der Größe von was? Eines Buicks gab? Das ist wahrscheinlich
Das ist ein
komisch.
Auto,
Ach so, okay.
ein Buick.
Ach, okay. Und wir so, okay, und was ist das? Zeigt auf ihren, aufs Tablet und dann sieht man halt diesen Wal und dann, ja, das ist Rodneys Walfreund, meint Shepard. McKay sagt aber, nee, das ist eigentlich nur walähnlich, also kein Säugetier. Das ist ein Fisch, ein großer Fisch halt. Und ja, Shepard fragt dann, ja, hatten die da nicht einen besseren Namen für irgendwie? Und Rodneys Lächeln verblasst. Oder hatten die überhaupt einen Namen für? Und Rodney meint, ja, hier, Fleckalus. Und John und Liz schauen sich an, so, ja, ich weiß, die sind schrecklich, sagt McKay hier in irgendwie Dinge zu benennen. Ich habe nur, naja, also, das ist ein Wal halt, nenne ich es. Und wir fragt nach, wieso er sich das denn überhaupt anguckt. Und McKay, naja, er umkreist halt die Stadt gerade und Shepard und ich hatten ihn gesehen. Es ist wahrscheinlich der Wal, der mich letztes Jahr gerettet hat, als ich im Jumper gefangen war. Ihr erinnert euch, diese, ups, diese ganze Sam, Halluzinationsnummer war das, ja. Und Shepard fügt nochmal an, ja, aber ich dachte, ich hätte dich mit Zelenka, wir haben dich doch gerettet. Und McKay, ja, technisch, ja, aber erst nachdem Sam dich zu mir geführt hat und John und Liz starren sich an. Sam? Naja, es ist der Wal, ich nannte ihn Sam. Hallo, nach Carter, egal, persönliche Gründe halt. Und Shepard so, was, du hast ihn nach Samantha Carter benannt? Das kann es nicht fassen. Und McKay ein bisschen defensiv. Sam kann auch ein Jungsname sein. Ja. Und woher weißt du, dass es einer ist, fragt wir. Und McKay, oh, na hier, die Render-Dings in der Datenbank, mit dem ich den Wal da draußen verglich. Na, da wirst du es sehen, und tippt er aufs Tablet. Hier, die Menschen haben einen ziemlich prominenten. Und dann wir so, ja, okay, ja. Ich habe kein Wort dafür, ich vertraue darauf, dass das aber keine Ablenkung für die eigentliche Arbeitszeit irgendwie mit sich bringt und McKay verneint es. Nein, es ist hier in meiner Freizeit, mache ich hier die, nur die Beobachtungsnummer. Und na gut, Jungs, dann hier, verschwendet nicht die Zeit, tschüss. Shepard meint also hier diese Wale, die Ancients, haben die irgendwie daran gegessen oder was? Und na, das würden sie nicht tun. Oder das würdest du nicht tun. Und ich habe so, das würde ich. Also, ist es mal diese umgedrehte Nummer mit dem Hunger sozusagen. Ja, jetzt ist Nacht geworden. Tila steigt ins Bett und da ist eine brennende Kerze irgendwie auf dem Nachttisch. Und die schiebt sie ein bisschen weiter weg, damit die nicht umfällt. Naja, können trotzdem nicht so ungefährlich sein. Ja, ist dann irgendwie ruhig, dann aber reißt sie die Augen auf und hört so diese seltsame, verzerrte Stimme wieder. Steigt aus dem Bett aus, geht durch die Tür und ja, sieht im Flur eine dunkle Figur, reimt sich, ne? Tila folgt dann der Figur und es ist wieder diese Frau von vorhin. Hallo! Aber ja, da ist keine Interaktion, also sie wird da irgendwie ignoriert oder es scheint zu ignoriert zu werden, würde ich es jetzt mal nennen. Diese Frau geht zum Ende des Korridors und Tila so, wartet doch mal, und sie öffnet die Tür und dann stolpert der verbrannte Mann da raus. Was verzerrt, die Frau fängt ihn da auf und ja, wendet sich wohl Tila zu oder so, scheint es erstmal. Und ruft dann wieder irgendwie was und ja, Tila umklammert ihren Kopf. Also, das scheint auch auf die Kopf, also Kopfschmerzen zu verursachen. Das ist auch der Grund, warum man jetzt wieder bei Tag am nächsten vermutlich bei unserer Dr. Kate Heidmeier sitzt. Das ist ja die Psychologin. Und die fragt auch Tila mal nach: Ja, verstehst du denn irgendwie, was jetzt die Frau genau sagt? Und nee, ich glaube, das ist ja Ahnensprache. Ja, und du hast gesagt, sie hat Angst und Tila nickt. Also hat sie irgendwie vor diesem verbrannten Mann Angst? Nee, das hatte ich nicht das Gefühl. Ich glaube, sie will dem wohl helfen. Was auch immer sie fürchtet, weiß ich jetzt nicht. Ja, hast du mal versucht, mit ihr zu sprechen? Ja, habe ich, ne? Aber irgendwie ja, scheint sie dann sich nicht bewusst zu sein, dass ich da bin und ja. Ja, wenn das Erscheinungen sind, fragt sie dann, wieso denkst du, dass es gerade jetzt hier erscheint? Und Tila schüttelt den Kopf, weiß es nicht. Und vielleicht zu viel Meditation runzelt die Kate runzelt die Stirn. Also glaubt es vielleicht wohl auch nicht. Und Tila ergänzt, ja, das hat Ronan mal so nebenbei gemeint. Okay. Nun, es gibt diejenigen, die glauben, dass Meditation eine Möglichkeit ist, eine Tür zu einer spirituellen Welt zu öffnen. Und Tila meint eben, dass die Ancients, wenn die da eben zwischen diesen Ebenen wohl, falls es so ist, der Existenz gefangen sind. Vielleicht versuchen sie dann mir das zu vermitteln, dass das gerade der Fall ist. Und vielleicht glauben sie, dass ich irgendwie denen helfen kann, Completo Tutti aufzusteigen. Ja, das wissen wir nicht. Später, Kate geht mit Liz durch den Korridor. Also schon eine starke Korridorfolge hier. Viele Korridore. Und Heidmeier sagt ihr, dass sie auch nicht wüsste, okay, was das eben also warum sie diese Visionen erlebt und auch irgendwie, aber es ist wohl eine tiefe emotionale Verantwortung und vielleicht hat sie Schuldgefühle mit dem, was mit den Ancients hier passiert ist und wir versteht es nicht so, hä, wieso und das ist ja nicht ihre Schuld und Heldmeier sagt auch, ja, ist es nicht, aber irgendwo tief in ihr kann sich da vielleicht mitschuldig fühlen an den Handlungen, die zu den Morden geführt haben und so wie so. Ja, ich werde da mit ihr weiter zusammenarbeiten und mal gucken, ob wir da irgendwie die Nummer klären können. Wir, okay, ja, da, gut, dann sorgen Sie mal dafür, dass sie sich ausruht und dann, ja, werde ich sie auch mal von der nächsten Missionsliste erstmal nehmen. Heidmeier sagt auch, dass sie müde zu sein scheint und nicht so gut schläft. In den letzten Tagen hätte sie auch über Kopfschmerzen geklagt. Obwohl eben sagt, wir dann, ja, Deckett, okay, Beckett ihr deine saubere Gesundheit bescheinigt. Ja, nun sagt halt Meier, also wir behalten es im Auge. Vielleicht ist es halt nur, ne, wird jetzt vorbeigehen und sich irgendwie in Wohlgefallen auflösen, ist ja auch manchmal so. Wir hofft das und bedankt sich. Kate lächelt und geht weg. Seufzend dreht sich Liz um zu der Transportertür und fährt wir dann mit der Hand über diese Wandtafel und die Tür öffnet sich. Und was ist im Inneren? Ihr werdet es gesehen haben oder auch jetzt hier hören. Dieser verbrannte Mann. Und sie erstattet auch erstmal so Horrorfilm-Vibes, würde ich es mal nennen, und tritt zurück und ist entsetzt. Und ja, der alte Mann kegelt nach vorne, dann ist er verschwindet auch wieder. Und das ist etwas, was also jetzt nicht nur einer Person passiert, sondern jetzt schon der zweiten. Später dann im Spazierengehen. Kate geht da mit Liz und Tila spazieren und sie fragt, na, also sie beide sehen das jetzt oder was? Warum glauben, also nee, ja, wieso glauben sie, dass es denn jetzt so überhaupt ist? Und, ja, keine Ahnung. Nun, sind halt, ist halt auch jetzt zu mir gekommen, meint wir, weiß auch nicht, was da Phase ist. Und Thieler, ja, vielleicht glauben sie, dass die Erscheinung, also bei zwei Menschen, dass die Chance erhöht, dass irgendwie deren Botschaft gehört wird. Kann ja sein. Also wir ist da noch ein bisschen, wie sagt man, nicht so überzeugt, dass es so ist, dass da eine Botschaft übermittelt werden soll, ne, falls es überhaupt so sein sollte, meint sie. Und Heidmeier, ja, okay, vielleicht ist es auch nur die Macht der Suggestion. Es wurde dokumentiert, dass wenn eine Person einen Geist sieht, es nicht lange dauern wird, bis andere um die Person herum ihn auch sehen, und sie schaut dann zu Liz. Du hast dich doch selbst gefragt, hier in letzter Zeit habt ihr doch viel durchgemacht, und ja, vielleicht, wann hast du dir den letzten Tag mal freigenommen? Liz und Tilda tauschen den Blick aus. So nach dem Motto, frei? Und Heidmeier, ja, genau, sie schaut dann zu Tilda, und also habt ihr da irgendwie, oder hast du noch mehr Erscheinungen gesehen? Und Tilda sagt nicht vor kurzem, wie sieht es denn mit den Kopfschmerzen aus? Na, die sind noch da. Ja, konntest du denn irgendwie schlafen? Tila schüttelt auch den Kopf dann aber, und vielleicht kann Dr. Beckett da für dich was verschreiben. Und schaut dann Liz an, also für sie beide. Okay, wobei sie jetzt Liz noch nicht so gefragt hat, ob sie da auch Kopfschmerzen hat oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall
Ja,
geht's.
das Ganze ist ja eh irgendwie so, ne? Also mal ganz ernsthaft, wenn mehrere Leute diese Erscheinungen sehen und beide dann plötzlich der Meinung sind, das sind jetzt irgendwie vielleicht Antiker, die da irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen, warum gehen sie zum Kopfdoktor? Das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Dann müsste man jetzt eher Rodney fragen oder wen auch immer, ne, der sich ein bisschen mehr mit
Ja,
Antikern
oder
auskennt.
beides, ja.
Ne, oder dann doch Dr. Beckett, weil da muss es ja irgendwelche Gemeinsamkeiten in der Physiologie geben, die darauf hinweisen, was denn da mit den beiden passiert. Und es hätte auch durchaus Zeichen geben müssen, da komme ich aber später nochmal drauf. Und auch hier, dass Heidmeier sagt, hier so Massenhysterie oder sowas, das ist völliger Quark. Also, ne, das hast du im Mittelalter vielleicht mal gehabt, ne, dass da wirklich irgendwie Leute sich dann Dinge einbilden, hast du nicht gesehen. Ne, wegen Aberglauben und ähnlichen Geschichten und dann alles irgendeinem Ding dann zugewiesen haben. Aber ganz ernsthaft, das sind aufgeklärte Menschen. Und nur weil man ein bisschen Stress hat, fangen jetzt nicht plötzlich irgendwie Massenhysterie an. Also das ist auch irgendwie so ein Milchmädchen-Geschichte. Aber Heidmeier muss vielleicht ihre Anwesenheit rechtfertigen. Ne? Also gibt halt sonst, finde ich, leicht nichts zu
Das kann auch gut
tun. Ja.
sein. Genau, ja, dann geht's weiter in Rodneys Labor. Der schaut sich irgendwas auf dem Laptop an. Genau, und John kommt rein.
Ja, ach hier sind ja, ne? Und dann, ach da bist du, du wirst nicht glauben, ich habe jetzt Sam irgendwie eine ganze Zeit lang beobachtet. Und er so, den nennst du nicht sowieso, ja, das ist doch creepy. Und er so, sorry, also das ist ein Name. Und Mac sagt, nee, ist es nicht. Und aber hier, schau mal hier, er umkreist die Stadt. Und er tut das schon eine ganze Weile und will jetzt auch nicht irgendwie gehen. Und was ihn aber nicht gefüttert. Und nein, jetzt, ja, und McKay zeigt dann auf dem Tablet, dass er wohl den Scan ein bisschen erweitert. Und oh, in anderer Wahl. Und ja, vielleicht die Mutter. Und ja, das ist aber jetzt mal irgendwie die Größe eines Footballfields und McKay eines kanadischen Footballfields. Und also das erste war Baby und McKay bestätigt. Und Shepard kommt dann auf die Idee, so fängt, hey, hier willst du vielleicht mal näher ran? Und McKay, bevor er irgendwas sagen kann, ist Shepard schon out of the door. Und McKay folgt ihm dann in der Jumper Bay. Sind wir mittlerweile angekommen. Selenka kommt da rein. Und den Quatsch, Selenka ist da schon drin und macht da irgendwie Diagnosen und ja, hier, was machst du denn hier? Und müsst ihr den Jumper benutzen? Und ja, wir wollen hier die Wale mal angucken. Ne, Rodney kommt auch gleich und wird jetzt nur ein bisschen Dynamit mitnehmen. Und ja, also können wir jetzt einen anderen Jumper nehmen und ja, nur hier ein bisschen vorsichtig sein, ne, das mit diesem Navigational Glitch. Ja, könnte ja auch sein, dass die anderen Jumper da irgendwie betroffen sind. Und Shepard, ja, wir gehen ja nicht so weit, ne? Sichtweite der Stadt. Und ja, außerdem wird man uns ja vom Kontor rum tracken. Also du uns und Shepard steigt schon ein und so ich, ja, fertig? Ja, okay, Wale. Und in der Krankenstation gucken wir uns jetzt aber keine Wale an. Beckett dreht sich von einem Schränkchen um und gibt Liz hier irgendwie ein Zeug und sagt, hier, das wird euch ja ein bisschen helfen, ne? Kann euch ja irgendwie 8 Stunden ununterbrochenen Schlaf, hast du nicht, ne? Und dann aber hier und, ne? Also, ne, Liz dann so von wegen, ja, als ob man hier nicht nie gestört wird, deswegen passiert denn das schon mal? Ja, ihr kommt, Dr. Hepmer und ich sind der Meinung, ihr solltet das auf jeden Fall tun. Und sie bedankt sich, Tila bedankt sich und beide gehen. Beckett hört dann aber irgendwelche Geräusche und dreht sich dann um und dann sehen wir auf einem Bett einen Patienten liegen, also den verbrannten Mann und ja, die Ader arbeiten irgendwelche Antiker an ihm vermutlich und ja, Beckett blinzelt und ja, die Erscheinung ist dann plötzlich weg und ja, die Betten sind leer und also scheinbar ist das ansteckend. Wir stecken uns jetzt weniger an. Wir sind nämlich im Paddeljumper, der über das Märchen fliegt. Geht er auch unter Wasser, also man will nicht nur von oben beobachten. Und McKay ist ein bisschen ungemütlich dann in dem Moment. Was ja, immer so macht halt schlechte Erinnerungen, gibt er dann zum Besten. Und im Weltraum, ne, ist dir besser? Ja klar, warum nicht? Und Shepard, okay. Na, also egal, wo dir das Loch auftaucht, du bist im Weltraum vermutlich genauso scheiße dran. Und ja, Shepard meldet sich dann nochmal über Selenka und der ist mittlerweile wohl in der Stadt, in der Zentrale angekommen. Selenka berichtet, die Wale sind jetzt irgendwie getaucht, 1 Kilometer, in Kilometer Entfernung, 2 Uhr, auf 2 Uhr. Und es ist wieder so ein Gespräch, was zwischen Paddlejumper und Kontrolle hin und her geht. Und okay, dann auf seinem Hut auf mich, ja, hier, wir sollten gleich irgendwo auch was sehen. Dann sieht man auch dann Sam. Und dann kommt ein viel, viel größerer Wal daher und da ist Mama und Shepard will da unbedingt näher dran und ja, dann sind wir in einem Korridor. Ronon kommt um eine Ecke und wir sehen jetzt hier irgendwie atlantische Wissenschaftler, also lantianische Wissenschaftler, antiker Wissenschaftler, eine Frau und ein Mann. Die Frau wird gespielt von Amanda Burke, einmal Akte X, einmal Twilight Zone, insgesamt nur 29 Rollen. Und der Mann wird gespielt von David Quinlay und der hatte in Staffel 3, Episode 10, also auch bei SGA, eine ähnliche Rolle, also auch einen antikischen Wissenschaftler, hat er da gespielt. Auf jeden Fall, die beiden unterhalten sich halt also in diesen unverständlichen Stimmen. Und ja, Tila ist dann irgendwie auch da plötzlich. Und hast du es ja auch gesehen, Ronan? Und Ronan dreht sich um und auf seinem Gesicht ist zu sehen, dass er sie wohl auch gesehen hat. Und man dreht sich nochmal um, aber es ist nichts mehr von diesen Wissenschaftlern dort zu sehen. Wir sehen den Paddlejumper, der unter Wasser immer tiefer sinkt. Und okay, ja, komm hier nicht zu nah ran. Wir wollen jetzt irgendwie, haben jetzt immer noch keine Idee von dem, was diese Viecher essen. Und ja, Shepard verzieht irgendwie das Gesicht schmerzverzerrt und ja, reibt sich irgendwie die Augen und okay, was ist denn? Und, ah, ich habe irgendwie nur Kopfschmerzen und ja, plötzlich sieht man draußen nichts mehr, also keine Wale. Wo sind sie denn hin? Shepard hat keine Ahnung und ja, ne, dann sehen wir plötzlich einen großen Umriss, der vor ihnen auftaucht, also ganz, ganz nah und wir sehen den Kopf und eins der Augen, was jetzt direkt in die Kameralinse guckt. Und Selenka hat wohl nicht aufgepasst, weil sie so, oh, jetzt sind sie genau vor euch. Und ich habe ja toll, das wissen wir. Und ja, McKay hält sich jetzt auch den Kopf und erkundigt sich alles noch, was los ist. Oh Gott, na, jetzt hat mein Kopf auch irgendwie Schmerzen. Und Shepard, ja, okay, das ist jetzt aber kein Zufall und McKay bestätigt das und Shepard sagt, okay, dann hier komm, dann hole ich uns mal hier raus. Gute Idee. Und Selenka meldet sich über Funk und sagt dann, ja, nur vielleicht ist das irgendwie deren Sonar, ne? Könnte ja durchaus sein. Und ja, McKay, ne? Klar, ja, Radek, ne? Wir machen uns jetzt hier vom Acker, ne? Verfolgen uns mal weiter und dann denke, oh, was? Und ja, da kommen noch viel mehr Wale und wie viele denn? Und ja, ein Dutzend oder so. Ne, das sind immer noch ein paar Kilometer entfernt, ne, aber kommen auf jeden Fall auf euch zu. Ja, irgendwie. Ja, ne, während Shepard da rumfliegt, guckt er mal rüber zu Rodney und spricht den dann auch an und McKay, was ist los? Und deine Nase blutet und ja, McKay nimmt jetzt den Kopf in den Nacken. Nachdem er sich erstmal das Blut weggewischt hat. Und dann wusste die IMDb, dass das das falsche Verhalten ist. Man sollte ja normalerweise nach vorne irgendwie. Mach ich aber auch nicht. Also, wenn mir die
Ach
Nase
so,
blutet, kann ich da
ja,
auch nach
okay.
vorne. Also nach hinten bringt vermutlich auch nur insoweit, nee, andersrum. Man soll ihn nicht nach hinten nehmen, weil das Blut dann in den Hals läuft, sondern irgendwie
Ja,
nach
genau,
vorne,
nach
aber dann
vorne.
normalerweise sollst du dir ja irgendwie was Kaltes dann in den Nacken dafür legen.
Mit kalten Lappen.
Aber das hast du ja in dem Moment nicht, also weiß ich nicht.
Ja.
Ja, auf jeden Fall im Atlantischen Konferenzraum geht es jetzt zu einer weniger blutenden Gesellschaft. Thieler, Ronan Beckett, Liz und Heidmeier stehen da und diskutieren und Heidmeier zitiert sie alle. Und ja, wir haben auch von ein paar anderen Leuten gehört, ne? Also ein guter Teil der Stadt sieht sie mittlerweile. Und ja, Beckett, nur ein paar Leute sehen den verbrannten Mann, ein paar diese Frau und ein paar wie Ronan hier diese Wissenschaftler. Also hier ist da irgendwas los und ja, ne, sagt Liz, also bitte, ne, also hier sind irgendwie nur zwei Dinge konstant, ne, so wegen die Erscheinungen sind wohl antiker und sie haben wohl irgendwie Angst. Und vielleicht wollen sie uns jetzt über irgendwas warnen und dann meldet sich Zelenka übers Radio und ne, sollten wir hier in den Kontrollraum kommen. Sie bestätigt das und wir sehen dann Liz im Kontrollraum. Ne? Wie ist denn ihr Status? Ne? Sie entfernen sich von den Wahlen und hoffentlich nimmt das die Schmerzen dann auch und Liz dann an John. Ja, wie geht's euch? Und ah, hier, mir tut mein Kopf halt weh, als würde er gleich platzen. Aber ansonsten geht's uns ganz gut und McKay jammert dann ein bisschen. Ich dachte, wir sind jetzt irgendwie weg von denen und ja, sie schneiden uns den Weg ab und McKay, der irgendwie nochmal, ne, hält sich nochmal die Rübe und so. Ah. Und ja, Liz will wissen, was los ist. Die Wale kommen immer näher und Scheiße und hast du nicht gesehen. Und ja, Rodney kippt wohl aus den Latschen, das berichtet Shepard dann auch. Und seine Ohren bluten, wir müssen hier aus dem Wasser raus. Und Liz befiehlt dann das Medical Team in die Jumper Bay. Und sie versucht dann John zu erreichen, aber der reagiert da nicht unbedingt. Er hält sich auch die Ohren und ja, ne, der Paddlejumper sehen wir dann aus dem Wasser flitzen nach oben. Und Shepard meldet sich da nochmal. Ne, hier, wir sind aus dem Wasser, Rodney ist in trouble, ne, Medical Team. Und sie sagt, haben wir schon, haben wir schon. Ja, auf dem Zelenkischen Screen sehen wir, dass immer mehr Wale Richtung Atlantis kommen. Ja, in der Krankenstation geht es dann an der Stelle bei Nacht weiter.
Rodney und John sind da an den angrenzenden Betten. Beide sind bewusstlos, öffnen ihren Mund weit und ja, Carson und Radek sind da auch. Und Becken meint, die Trommelfelle wurden perforiert und wir fragt, wie denn das? Selenka sagt, die Wale stoßen einen intensiven, niederfrequenten Puls aus, wie so ein Sonar oder wie ein EM-Feld. Und die Kombination für den Menschen kann da sehr gefährlich sein, wenn man da besonders in der direkten Nähe ist und McKay laut, es sind Wale, es sind die Wale. Und Beckett ist ja, das Hören wurde beeinträchtigt, also es wird bald heilen, ist wohl halt nur eine temporäre Nummer. McKay immer noch so laut, ja, hier der Echo-Standort, ne, erzeugt Vibrationen, je näher wir kamen, desto schlimmer wurde es. Die anderen lächeln sich an, weil das ist ziemlich amüsant. Und Selenka laut, ja, Rodney, wissen wir. Und McKay so, oh, ja, hält dann seine Nase und ja, Shepard, ja, was? Und ja, sie sollen sich jetzt mal ausruhen, meint Beckett zu Liz, die Jungs da. Und na gut, dann komme ich nachher irgendwie wieder. Wir gehen in den Kontrollraum, wo man auf der Leinwand die Wale ja, begutachtet, die von allen Seiten Richtung Stadt tuckern. Selenka meint, sie nähern sich halt aus jeder Richtung und ja, würden hier so, keine Ahnung, Treffen abhalten, wohl, oder wie ihr fragt auch, was das Ziel sei, oder sind wir das Ziel? Und jawohl, scheint so. Und die Signale, die ausstrahlen dort von den Tieren, ist halt, als ob die miteinander kommunizieren. Und leider, je näher sie der Stadt kommen, desto mehr Menschen sind eben hier betroffen von dieser Nummer, Halluzinationsnummer. Und Roland sogar über der Wasserlinie und Rade knickt. Tila meint, ja, wir sind doch bereits betroffen. Einige von uns haben Kopfschmerzen, also nicht so stark wie hier McKay oder Shepard, aber hören die Wale näher kommen. Und wir dann zu Radek, ja, okay, dann schalten wir den Schild ein. Ei, meint der. Und ja. Die Erscheinung haben wir gesehen, wenn sie tatsächlich versuchen, uns zu warnen, ist das vielleicht mein Thieler, und dann hört man den Schild, wie er sich ausbreitet und ja.
An der Stelle natürlich, ne, hier wird ja auch solche drüber unterhalten, was jetzt der Grund dafür ist, ne, also dieses Echo so nah, und hast du nicht gesehen? Sorry, also hier in dieser Folge entwickelt sich Dr. Beckett irgendwie auch in Richtung Dr. Warner. Mal ganz ernsthaft, wenn das physische Auswirkungen auf deinen Körper hat, dann hätte man das sehen müssen.
Ja,
Also in
stimmt.
irgendeiner Form, ne? Also, keine Ahnung, ich bin jetzt kein MRTler, niemand, der da irgendwie groß medizinische Ahnung hat, aber mal ganz ernsthaft, also, ne, wenn das irgendwie auch dafür sorgt, dass deine Trommelfelle reißen oder ne, Schwindel und Kopfschmerzen und hast du nicht gesehen, also sorry, das muss man irgendwie, also vielleicht als Schulmediziner, der jetzt einfach irgendwie mal drüber guckt, oh, ich sehe
Naja.
jetzt von außen nichts, ne, klar, meinetwegen, aber hallo, die haben da antikische Geräte, also das müsste irgendwie aufgefallen sein, also sorry, das ist totaler Murks.
Der meinte halt, ich habe die Frau zuerst mal gesehen, als Rodney da den ersten Mal sah. Und später dann Liz geht auf den Korridor entlang, arbeitet da am Computer-Tablet und hört auch so verzerrte Stimme. Schaut dann auf, sieht eine Frau auf sie zugehen und sprechen. Und ja, dann dreht sie die Seite. Aber die Frau nimmt keine Notiz von ihr. Kennen wir ja alles schon. Auf der Infirmary sitzt Rodney jetzt auf dem Bettchen, macht an einem Tablet was. John liegt noch neben ihm und Claudia, ja, der Schmerz geht weg. Meinst du, das Gehör verbessert sich dann auch oder was? Was ist denn mit dir? Ja, Rodney hört ihn irgendwie wohl nicht. Hallo, Rodney. Und Shepard meint dann, ja, die kanadische Football League ist ein Witz. Und Rodney, also will wohl so testen, ob der nichts hört. Und dann sagt er noch, Celine Dion ist überbewertet. Und dann sagt er noch, Selenka ist schlauer als du. Und ja, McKay, ja, schaut er auf den Bildschirm so, hey, ich habe hier einen Biolab in der Datenbank wird das erwähnt und John verdreht die Augen. All die Wissenschaftler haben es damals genutzt, um hier die Tiere zu studieren. Wir sollten es doch immer überprüfen und Shepard so, okay, Meredith. Ja. Kurz darauf, Liz an der Krankenstation geht zu Carson, der da die Ohren der Patienten untersucht. Wir fragen nach dem Befinden. Carsten geht zu ihr rüber, sieht ein bisschen schon besorgt aus, ne? Also immer mehr Erkranken hier, Kopfschmerzen, Nasenbluten. Ich gebe Schmerzmittel, wir hoffen, wir können es irgendwann mal jetzt dann stoppen. Und wir fragt dann, wie er sich fühlen würde. Und Beckett meint, dass irgendwie der Kopf pocht auch, aber es läuft schon, die Nummer läuft, ne? Und wie geht's dir denn? Und wir so, naja, mir geht's gut, aber wirkt nicht sehr überzeugend. Carsten greift in seine Tasche, reicht ihr da eine Pillenpackung. Hier Schmerzmittel nur für den Fall, das nimmt es. Vielen Dank, ich hoffe, es kommt da nicht zu. Sie schaut dann abgelenkt, wie John und Rodney da um die Ecke gehen. Hey, was ist denn jetzt? Und Carson dreht sich um. Und Beckett meint, das ist eine verdammt gute Frage. Wieso steht denn ihr jetzt auf? Ja, wir fühlen uns besser, meint Shepard laut. Und Beckett, naja, also nun zurück ins Bett, ihr beiden, ja? Und McKay laut, wir müssen jetzt ins Besuch ins Labor. Was denn für ein Labor? Naja, Biolabor. Das tauchte nämlich in der Wahlforschungsunterlagen auf und Shepard dann laut, ja, es ist in dem überfluteten Gebiet der Stadt, also früher überflutet, meint McKay laut, ja, das ist ja, wurde ja repariert, ne, und jetzt kann man darauf zurückgreifen. McKay weiterhin laut, oder ja, laut der Datenbank haben die da irgendwie die Tiere studiert. Das sagt jetzt auch zum 10. Mal in 5 Minuten, okay. Ich habe es jetzt verstanden, bin ich eingeschlafen. Schaut mal dort, da können wir irgendwie Infos könnten das sein. Das hat er eben auch gesagt. Gut. Shepard dann laut, ja, wie man den Walen da sagt, wie sie hier rauskommen, weiß, wie man hier die Hölle rauskommt. McKay meint dann laut, naja, aber das werden sie nicht wissen, also. Wir schauen uns mal an und ja, Beckett, na, okay, also ist jetzt auch nicht so erfreut. Und ein Techniker dann meint zu Dr. Weir, ja, was denn? Ja, hier aktiviert Z, geht mal voran und die Daedalus werden jetzt im Orbit ankommen, ne, und bittet eben, das ist eine gute Übersetzung, ich habe es mir wieder übersetzt, sie bittet um Erlaubnis, Leute niederzuschlagen. Das finde ich ja geil. Perfekt, ja. Also wahrscheinlich runter zu
Vor allen
beamen.
Dingen, wieso übersetzt man Beam mit Schlagen?
Das
Also,
kann,
ne,
ja,
Beam
weiß ich
könnte
nicht.
vielleicht noch ein Träger sein, ne?
Ja.
Also hier so
Ich
ein.
dürfen mal Leute niederschlagen, ist schon witzig manchmal, ja. Liz schließt dann die Augen kurz und schaut mal Carsten an. Währenddessen gehen wir jetzt mal über, Also, wie sagt man es? Atlantischer Orbit heilt und auf der Daedalusbrücke missbilligt aber der Colonel Stephen Caldwell die Nachricht, die er da von Nis hörte. Was meinst du damit? Naja, ich fürchte hier, die Dinger hier unten können, die Dinge können schlimmer werden. Es ist wahrscheinlich sicherer, wenn sie da bleiben, wo sie sind und können uns vielleicht da von da helfen, das Problem zu lösen. Und im Atlantischen Korridor, Teela geht die Treppe hinunter und auf dem Flur. Sie hat da Kopfschmerzen und dann geht die Frau wieder auf sie zu oder eine alte Frau und spricht immer noch was Unverständliches. Und die Stimme ist jetzt aber anders. Also es ist wohl höher als davor. Und Teela sagt, ja, hier, sorry, ich verstehe überhaupt nichts. Ne? Die Frau geht an ihr vorbei. Teela umklammert ihren Kopf. Die Frau geht da an den Korridor, Ende an eine Tür. Und ja, dann sieht Teela noch Wissenschaftler, irgendwie zwei, die an einer Konsole arbeiten. Teela klammert ihren Kopf wieder und Transportertür ist da und wie berührt die Wandtafel und dann stolpert halt wieder dieser verbrannte Mann da raus. Sie weicht dann zurück und fällt auf den Boden und hat Nasenbluten. Dann kommt der Ronan um die Ecke und reicht ihr die Hand. Wir müssen dich doch mal jetzt auf die Krankenstation bringen. Und Teela nimmt die Hand und wird dann praktisch wieder auf ihre Füße gezogen, während in den Korridoren Rodney und John rumlaufen mit dem Tablet in der Hand und plötzlich hält McKay an und macht diesen militärischen Faust-Stopp-Symbol und John ist irritiert. Und ja, es wird auf eine Tür gezeigt und McKay meint laut, ja, da ist es. John starrt dann für einen Moment an. Sie gehen dann hinein und die Lichter gehen an. Und da ist auch eine Steuerkonsole. Und McKay, ja gut, dann schauen wir uns das mal an hier. Ne? Geht auf die Konsole zu. Die Wandbetafelungen oder Schirme leuchten. Also Bedienelemente sind da auch. Und ja, der Wandbildschirm wird aktiviert und da sieht man so eine unregelmäßig oszillierende Wellenform. Und Rodney schaut sich das doch erstmal ganz interessiert an. Während auf der Daedalus, Caldwell meint, ja, hast ein Schild angemacht oder was? Richtung wir und jawollo, aber es reicht nur soweit, die Signale der Wale scheinen da in der Lage zu sein, den zu durchdringen. Ja, Radek nimmt derweilen da seine Brille ab, irgendwie sieht auch sehr zerzaust aus und als ob er seit Tagen nicht geschlafen hat. Und der meint dann, ja, vielleicht schaffen wir es hier, also wenn wir können es schaffen, wenn es nur ein paar Dutzend Wale wären, aber es sind ja jetzt Hunderte mittlerweile, die schwimmen da rum und kommen näher und ja. Wie er meint, dass eben McKay im Biolabor ist. Und man will dann eine Lösung von dort aus finden. Und Caldwell, ja, wenn es nicht klappt, naja, dann müssen wir in Betracht ziehen, Atlantis zu evakuieren, bis die Wale gehen. Und Caldwell, ja, will auch da wissen, was jetzt der Alternativplan ist, wenn das nicht klappen würde. Und wir, ja, was schlagen Sie denn vor? Naja, wir haben ja, oder Sie haben Drohnen im Arsenal und wir, ja, sollen wir es dann töten? Naja, bevor Sie euch töten. Ja, also als letzte Maßnahme anscheinend. Offscreen, McKay, ja, sie werden es versuchen, sie werden nicht versuchen, uns zu töten. Rodney geht in den Kontrollraum, seine Stimme ist dann wieder auf normalem Niveau, also schreit er nicht wieder rum. Im Gegenteil, ich glaube, sie wollten uns helfen. Und wir so, wie denn das? Warum? Wie? Warum uns? Naja, komm schon, das solltest du sehen. Und geht er zum Laptop und er beginnt den Raum zu verlassen. Liz folgt ihm, Radek steht auf und Zelenka meint, ja, ich sehe, dass sich dein Gehör verbessert hat. Und Rodney dreht sich um und blinzelt so, was? Radek macht da nicht die Anstalten irgendwie weiter, sich zu wiederholen. Das ist ja das Typische immer. Und na, was ist mit dem, meint McKay und Radek murmelt irgendwas. Und wir sind im Biolab angekommen, wo eben Rodney das Kabel mit der Konsole da verbindet. Wahrscheinlich Laptop. Und McKay meint, es ist wie ein Empfänger, der auf spezielle Frequenzen kalibriert ist, auf die eben der Wale, um mit denen irgendwie oder zu kommunizieren. Shepard meint, die Ancients haben es entworfen, um die Wale zu studieren, damit sie da mehr über dieses Singsang oder das vielleicht erfahren können. Und McKay sagte eben, die haben diese Sprache erforscht und eben versuchten wohl damals Emotionen, Frequenzen zuzuordnen und die Stimmungen, um das irgendwie identifizieren zu können. Und Shepard, ja, alles Mögliche, ne, hier, da irgendwas Geister haben sie, ja, oder keine Geister, meint McKay. Es ist eine Art Bildprojektion. Es scheint eine kausale Beziehung zu den Wahlen zu geben. Sie können sehr wohl das sein, was uns die Bilder projiziert hat. Und dieser Empfänger sollte eben in der Lage sein, das irgendwie zu interpretieren. Und Shepard meint, es scheint aber so, als wäre das praktisch rückwärts gelaufen von der Kommunikationswarte her. Die Geister warnen uns nicht vor den Wahlen und tun sie nicht, meint Selenka. Und McKay, nein, also das, die Wale nutzen halt die Bilder, um uns zu warnen. Und ja, wovor denn, meint wir, ja, naja, weiß ich es noch nicht. Aber die Art und Weise, der Art und Weise, meint Shepard nachzuurteilen, ist es eben die, wie die Maschine ausfliegt könnte, kann es halt nichts Gutes sein. Aber okay, man wird ja auch nicht vor was Gutem gewarnt. Das höre ich zum ersten Mal. Naja. Alle schauen dann auf diese oszillatorischen Wellen vorm Bildschirm. Und wir gehen wieder auf die Infirmary zurück, ja, wo Menschen ins Auge mit Lichtern gestrahlt wird, also Lampen.
Genau, die Krankenstation ist schon gut be belegt und ja, Beckett schaut sich den einen oder anderen mal ran und fragt dann mal, wie geht's dir? Hast du nicht gesehen? Und ja, Tila schaut dann auch irgendwie, also ja, liegt auch in einem Bett und sie schaut rüber zu dem nächsten Bett und sieht da halt dieses Antiker-Team, was da an diesem Birdman da arbeitet und ich sehe sie immer noch und ja, Beckett schaut rüber, sieht wohl etwas Ähnliches und bestätigt dann auch, dass er das auch sieht. Und ja, Liz kommt rein und sagt, ich habe mit Colonel Caulfield gesprochen, die Daedalus kann ja, die Daedalus Krankenstation kann ein paar der Krankesten da hoch aufnehmen. Und Beckett, ja komm, Teela sollte, also er ist einer der ersten da hoch und nee, nee, ich bleib da hoch und du bist viel zu krank. Und ja, sie schaut immer noch rüber zu der Szenerie mit dem Birdman, an dem da operiert wird. Und sie sieht auf seiner Jacke irgendwie ein Abzeichen mit antikischen Schriftzügen und sagt dann, hä, der ist ein Pilot. Ja, und wendet sich an Liz und Beckett, der verbrannte Mann, ne? Ich habe das an seiner Uniform erkannt. Der ist ein Ancient Pilot. Und ja, Liz hat aber ihr Augenmerk auf was anderen und spricht Beckett an und hier, deine Nase blutet und ach, scheiße. Und dann wendet er sich auch ab im Ancient Lab. Dem wenden wir uns dann stattdessen zu. Liz taucht da auf und erkundigt sich, wie denn der Stand der Dinge ist. Und Shepard weiß es nicht. Ne? Und er braucht irgendwie eine ganze Weile, ne? Länger, als er üblicherweise braucht. Und McKay hat mittlerweile wohl auch wieder sein Gehör wieder erlangt. Er sagt, ne? Er kann euch hören, wisst ihr? Und ja, wissen wir. Und ja, okay, dann hören wir da doch mal rein. Er drückt ein paar Knöpfchen. Und hören aber immer noch diese Distorted Voice, also diese, ne? Und wer ist denn das? Ja, ne, die Frau, die Antiker-Dame, ne? Das ist ihre Stimme, bin ich mir ziemlich sicher. Und sie spricht antikisch. Nee, ja, nee, schreit jetzt nicht wirklich nach Sprache, sondern das ist phonetischer Rhythmus, ist ähnlich. Na, aber ich kann ja irgendwie keine Worte ausmachen, sagt Liz dann. Und ja, ne, ist doch alles erstmal nur Quark. Ne, und versuchen irgendwie nur das Antikische nachzuahmen. Na, also der Receiver ist auch noch ein Transmitter und die Antiker haben wohl ihn versucht, den Wal in ihre Sprache beizubringen. Und ja, mit Auditory und Visual Signals und ja, na, das gab es wohl auch einen traumatischen Moment, na, welchen die Wale dann irgendwie in ihrem genetischen Memory gespeichert haben. Das heißt, die Wale sind eigentlich große Gut. Die haben ja auch ein genetisches
Ja,
Gedächtnis. Na, also, die sind einfach weitergewachsen. Die haben keine Wirte
genau.
gefunden und sind dann einfach größer
Zu viel
geworden.
gegessen immer, ja.
Ja, und ja, und was jetzt mit diesen Bildern und ja, irgendwie Erinnerungen, Reruns und ja, die Wale sind aber jetzt etliche Generationen von dem Vorfall entfernt und ja, müssen da irgendwie eine gemeinsame Basis finden. Das ist ein bisschen schwer. Und ja, ne, also wie irgendwas zu singen, ne, von Macarena. Du kannst jetzt irgendwie die Töne nachahmen, na, aber du hast keine Ahnung, worum über sie da singen. Und ja, dieses traumatische Event, da will es dann aber drauf, so von wegen, das ist jetzt irgendwie der Krieg gegen die Wraith. Und McKay, ja, wir haben auch meine Vermutung. Und ja, und jetzt was? Die Wale versuchen uns davor irgendwie zu warnen und zu warnen, zu warnen. Und McKay, ihr habt keine Ahnung, vielleicht. Und ja, also was, die Wraiths könnten angreifen und ja, erzähl uns doch jetzt irgendwas, was wir nicht wissen. Na, McKay sagt dann weiter, also, ne, also dieser Nachahmungsmechanismus, den kann natürlich auch die Antiker und ja, sie haben da irgendwie jetzt so einen Acoustic Language Filter eingebaut in den Receiver Und das braucht halt so lange, bis ich das mal rauskriege, wie es funktioniert. Und hast du es denn rausgekriegt? Ja, dann hören wir uns das jetzt doch mal an. Und ja, kommt aber immer noch dieser Schwachsinn bei raus. Und ja, Antwort, nein, hier, warte, warte, warte. Und ja, dann hören wir die Dame, die ein bisschen deutlicher quatscht und liest dann, ja komm, spiel das nochmal, also rückspulen und ja, das ist antikisch, ne? Also jedenfalls kann ich ein paar Worte daraus machen und in Curses hört Liz da raus, ne? Irgendwie irgendwas war attackiert, overtaken und ja, vermute ich dann Atlantis, nee, nee, so von wegen, nee, glaube ich nicht, sagt Liz und Adaris, was ist denn Adaris? Und Liz hat aber keine Ahnung. Also man rätselt da ein bisschen rum, während wir weniger rätselnd in den Kontrollraum gehen. Und wir sehen Selenka am Monitor sitzen. Da sind mittlerweile wirklich hunderte von Wahlen. Das sagt Selenka dann auch. Und ja, ne, Caulfield meldet sich dann irgendwie auch nochmal über Radio. Und ne, die krankesten Patienten sind hier oben hoch. Ne, unsere Krankenstation ist voll. Und das ist ja, Dankeschön. Ne, wir werden leider immer mehr Leute krank. Na, da macht jetzt keinen großen Unterschied und Käufel versucht es dann nochmal. Ja, egal, ob diese Viecher mit euch kommunizieren
Hallo, ich höre dich nur noch abgehackt.
Na, hallo, hallo.
Hallo, Test,
Hallo, ist
oder?
wieder dein Internet oder was?
Ich bin ja ganz normal mit Kabel drin, müsste, oder?
Naja, beim letzten Mal hatten wir das ja auch, dass
Ja,
bei dir
genau.
dann plötzlich weg war. Aber scheint mich ja wieder zu hören.
Jetzt
Also.
geht's wieder, ja.
Ja, also, ne, egal, ob jetzt die Kreaturen da irgendwie mit euch kommunizieren wollen, ne, irgendwann müsst ihr euch darum kümmern. Und ihr müsst ja andere Möglichkeiten geben, als da irgendwie sie zu töten. Und ja, dann kommen Shepard und McKay reingeeilt und wir haben es rausgekriegt. Und ja, ne, also, ne, McKay will natürlich wieder sein Licht hervorheben. Also ich habe das meiste daraus. Adaris ist ein Schiff, was wir in der Ancient Database gefunden haben. Ne? War eine Science Vessel, sagt dann McKay, 15.000 Jahre zuvor, hatte ein paar Probleme. Ne? Die ganze Crew wurde getötet, außer der Pilot. Ah, der Burned Man. Ne? Teela hat doch irgendwie die Uniform, ne? Hat doch gesehen, dass das ein Ancient Pilot war. Und ja, würde auf jeden Fall die Burns, also die Verbrennung erklären. Und Selenka, was? Ja, sie sind irgendwie in einem Radiation Blast von der Sonne ausgesetzt gewesen und McKay erklärt es dann deutlicher. Koronale Massenausstoß und ja, wäre wohl größer als alles, was unsere Sonne, also die irdische Sonne, vermutlich jemals ausgestoßen hätte. Gäbe wohl einen Zyklus von circa 15.000 Jahren und ja, die Antiker haben das wohl schon zweimal aufgezeichnet, also dass das zweimal vorher schon aufgezeichnet worden wäre. Ich habe mir hier Notiz dran gemacht, da komme ich aber später zu, weil das macht eigentlich auch keinen Sinn. Und ja, das Schiff war auf jeden Fall sehr nah an der Sonne, als das passiert ist. Und ja, ne, ist dann irgendwann auch zusammengebrochen, erklärt dann McKay. Und ja, aber ein intensiver Proton-Stream, das erinnert so ein bisschen an Ghostbusters, hatten die nicht auch Protonenstrahler? Also nicht die Strahlen kreuzen, also dann ist Atlantis Toast vermutlich. 4000 Kilometer die Sekunde und ja, wobei, also das ist auch, die Zeitangaben passen hinten und vorne nicht. Also in einem Sonnensystem mit selbst mit 4000 Kilometern die Sekunde, ja, pff, vor allem 4000, ne, Lichtgeschwindigkeit, das ist andere Geschwindigkeiten, ne? Also selbst die von unserer Sonne bis hier braucht das ja durchaus auch schon ein paar. Ein bisschen was Zeit. Aber ist egal. Hier bricht man einfach mal die Lichtgeschwindigkeit auf. Ja, also die meiste der Crew wurde direkt getötet. Aber der Pilot hat es hingekriegt, ein Hyperspace-Window zu schaffen. Und dann ist er hier hingekommen und ja, konnte dann alle Leute warnen. Ne? Und McKay, ja, ne, die haben dann irgendwie eine große Portion des Planeten irgendwie dann schützen können mit ihren ZPMs, mit ihren Schilden. Was natürlich auch Quark ist, also mal ganz ernsthaft, ein ZPM reicht gerade mal für Atlantis, ne? Also man könnte es ja nicht weiter ausdehnen, hat Liz ja vorhin noch
Ja.
nach oben berichtet. Und drei Stück reichen aber für den halben Planeten, weil du musst ihn ja eigentlich nur abschirmen in Richtung, wo die Sonne ist, ne?
Das ist
Also
okay.
Das ist auch wieder. Listen, ja, also was wollte ich mir erzählen? Das passiert jetzt irgendwie zeitnah und nein, nicht zeitnah, es passiert jetzt. Und wir sehen dann auf McKays Bildschirm, den er dann rumzeigt, wie wir einen Solarflare da sehen auf der Sonne. Und wir wechseln dann aber ein weniger sonnige Gefilde in die Krankenstation. Rodon besucht Teela, wie es ihr denn ginge. Und ja, ne, irgendwie so. Und dann brauchst du hier noch mehr Schmerzmittel, er hilft ja irgendwie nicht. Und ja, hier einfach anstrengen, ne, du wirst das schon schaffen. Und Rodon, ja, komm, wirklich, Teela, du musst das schaffen. Ne? Du musst mir doch diese Meditationszeug da irgendwie näher bringen. Und Teela lacht dann aber, ach, du bist doch hoffnungslos. Und ja, Teela macht dann auf jeden Fall die Augen zu, wird bewusstlos. Und Rodon spricht sie nochmal an, ruft dann aber nach einer Krankenschwester, die dann auch ankommt. Im Kontrollraum richtet McKay weiter. Also das Magnetfeld bricht schon zusammen. Und ja, wenn das dann irgendwie zusammenbricht, dann wird diese Mass Ejection halt auftreten, wird ein ganz kleiner Bereich sein. Ne, also wirklich ein Stecknadelkopf im Vergleich zur gesamten Sonnenoberfläche. Na, aber das wird sich auf jeden Fall direkt ausdehnen. Und ne, ein paar Millionen Kilometer und Blastwave wird da irgendwie den ganzen Planeten wohl auslöschen. Und wie viel Zeit haben wir denn? Und ja, kann jederzeit passieren, aber ich denke mal, wir haben dann ungefähr eine Stunde, bis die Strahlung uns trifft. Und wieso ist uns das nicht vorher aufgefallen? Will das wissen? Ja, aber diese Dinge passieren halt relativ zügig, was ja auch nicht stimmt. Also diese ganze Geschichte auch mit den Wahlen, die da ankommen, die sitzen ja nicht in einem Ferrari, also das wird Stunden
Das
gedauert
dauert
haben.
schon, naja.
Also, ne, das ist, ne, und vor allen Dingen, die Wale merken es ja auch zuerst, ne, also auch, ne, Vögel bei uns merken ja auch Erdbeben und hast du nicht gesehen, deutlich bevor das soweit ist, ne, also warum sollten die erst soweit dann sich auf den Weg machen, wenn das dann, das macht keinen Sinn. Die hätten deutlich vorher kommen müssen, also, warum da jetzt dieser Zeitfaktor? Na klar, Spannung und so. Ja, ne, außerdem sagt McKay, ne, wir haben uns ja jetzt irgendwie auf die Race konzentriert, nicht auf die Sonne. Und ne, die Wale wussten aber, was da irgendwie los ist. Und ja, also McKay fängt dann an, ne, Wale, ne, viele Tiere, Wale, Delfine und so länger, auch Vögel und ne, werden auf jeden Fall durch die Magnetosphäre irgendwie, durch Änderung der Magnetosphäre irgendwie beeinflusst. Und ja, interne, die, ne, auch die, der interne Kompass. Und Tauben, ja, sagt er, Brieftauben, ne, so wegen, na, so, ja, wir haben sogar irgendwie Solarcharts befragt, bevor wir da irgendwie Taubenrennen gemacht haben. Und McKay ist von Taubenrennen und Liz holt ihn aber in die Gegenwart zurück. Was natürlich auch Quark hier ist, ne, also hier sagt man ja von wegen, ne, geht es ja irgendwie ums Magnetfeld. Ne, das wäre ja auch der Grund, warum der Jumper sich vorhin verflogen hat. Sorry, das ändert nichts an der Magnetosphäre unseres Planeten. Ne, also, wenn du dann Ausstoß hast, der dann kommt, ne, dann kommt der ins Magnetfeld, aber doch nicht vorher. Also nur weil die Sonne irgendwie so Sonnenflecken hat, erstmal
Ja,
ändert sich nicht die Magnetosphäre des eigenen Planeten. Also das ist totaler Quatsch.
ist nur was
Das passt so
Optisches
überhaupt nicht
erstmal,
zusammen.
was ja da ist.
Ja, McKay geht aber jetzt, nachdem er zur Ordnung gerufen wird, auch nicht weiter darauf ein, sagt er, ja, ne, wir wissen nicht, wie sie das irgendwie hinkriegen, ne, aber kriegen das halt deutlich früher mit als wir. Und ja, ist ja egal, sagt Shepard, was haben wir denn jetzt für Optionen? Ne? Und McKay, die konnten damals halt großen Teil des Planetens damit schützen, ne, kleine Bubble und ja, war in der Lage, da viel der Strahlung abzuhalten. Und ja, sagt Selenka, das ist aber interessant, weil wir haben jetzt auch irgendwie schon gefunden, hier irgendwie Mass Extinction am anderen Teil des Planeten. Und okay, ja, aber dann wissen wir jetzt auch, was dafür gesorgt hat. Was ja auch Quark ist. Na, also wenn du in Richtung Sonne das Ding aufspannst, dann passiert mit dem Rest des Planeten nichts. Also das passt auch nicht so
Ja,
ganz.
ist ein bisschen
Ne, weil dann gleiten die Energien
inkonsistent.
ja rechts und links dann am Planeten vorbei.
Ja.
Mehr oder minder. Ja, das ist aber unser Schild ist ja jetzt schon an. Was passiert denn? Ja, ein kleines Problem, sagt McKay. Ne? Also die Ancients hatten 3 ZPMs. Also er betont das auch nochmal. 3 ZPMs. Ja, wir haben doch nur eins. Und ja, ne, also vielleicht, ne, hätte man die jetzt behalten, ne, so von wegen, er wusste doch, dass da irgendwie Probleme aufkommen und Shepard witzelt dann rum wie eine Taube und da geht aber dann keiner drauf ein. Und ja, wir könnten doch jetzt irgendwie die zwei ZPMs hier kurzfristig hinholen und nee, haben wir keine Zeit für. Ne, die Odyssee ist weit von der Erde entfernt und würde sie Zeit brauchen, da zurückzukommen und dann würde die Blastwave uns schon locker getroffen haben. Und wie weit können wir denn das Schild ausdehnen? Und ja, wir können die ganze Stadt abdecken und ein bisschen weit, ein bisschen in den Ozean rein, aber na, ja, wir sollten auf jeden Fall hier evakuieren, sagt Shepard. Und ja, wir können jetzt nicht zur Erde zurückwählen. Wir brauchen die ZPM-Energie für die Schilde, was natürlich auch Quark ist, als ob jetzt das Anwählen der Erde das ganze ZPM in Anspruch nehmen würde. Also das macht auch keinen Sinn. Ne? Also, ne, dass hier diese Power-Generatoren, die eben Menschen normalerweise haben, dafür nicht reicht, meinetwegen, aber ZPM ist ja unwesentlich, Quatsch, wirklich massiv, mehr energetisch. Also das macht keinen Sinn. Na, Shepard schlägt dann die Intergalactic Bridge vor. Ja, Midway Station ist immer noch nicht komplett. Und müssen die Leute mit Jumper dann, na, haben wir aber auch keine Zeit für. Und ja, wie wäre es dann mit der Alpha Site, ne, bis es dann vorbei ist und okay, ja, verstehst das nicht ganz, ne? Also die Schilde werden die Stadt irgendwie schützen vor dem ersten Blast, aber das ganze Ökosystem des Planeten wird wohl ne, total beschädigt sein. Das wird für hunderte Jahre alles kaputt sein und kein pflanzliches Leben, keine breathable air, was natürlich auch Quark ist. Also bist du mal den ganzen Sauerstoff weggeatmet hast, der auf diesem Planeten rumflitzt. Für die paar Menschen, die da sind, ich glaube nicht. Also, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall, Liz kippt in dem Moment auch aus den Socken, ihre Ohren bluten und dann geht es nochmal zurück in die Krankenstation, wo ja, Shepard ankommt, hat Liz über die Schulter und bringt sie dahin. Was hier dann auffiel, das habe ich gesehen, aber dachte mir nichts bei. Liz hält sich an Shepard fest, also wenn sie bewusstlos wäre, könnte sie sich nicht festhalten. Das sieht man
Ja, das stimmt.
natürlich, dass das halt nur gespielt ist. Und Beckett wird gerufen. Der dann, ja, ne, holt dann direkt sein Stethoskop raus, sieht, dass die Ohren bluten und na, flucht so ein bisschen. Und ja, Shepard schaut sich ein bisschen um und sieht, dass über einem der Körper, über einem der Leute, halt ein Blanket ausgebreitet wird und Beckett erklärt dann, ja, Sergeant Bale, der hat ein Aneurysma gehabt und das ist dann vom Druck eher geplatzt. Ne, First Fatality und ja, ne, dann geht er dann zu Teela rüber, wie geht's denn ihr? Und ja, und Ronan, ja, ne, keine Zeit mehr und ja, das haben wir ja alle mit und ja, Ronan dann an Shepard. Ja, du hast einen Plan? Und ja, sagt Shepard, habe ich. Und im atlantischen Kontrollraum geht es dann weiter.
Ja, gerade schaut er auf die Scheibe und da sieht man eben Wale ganz dicht sich an die Stadt drängen. Schau sie dir an, ne? Die suchen Schutz unter dem Dach der Stadt und McKay arbeitet am Laptop. Nein, 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 nein. Ja, wir haben nicht annähernd genügend Kraft. Wir können das Schild vielleicht 20 Kilometer über die Stadt hinaus dehnen, aber es wird eben gefährlich dünn sein und ja, es gibt keine Möglichkeit zu wissen, ob das irgendwie aufrechterhalten wird, besonders bei der Strahlungsexplosion von 50.000 REM. Ja, John aktiviert sein Headset, Colonel Caldwell. Hier ist Shepard, ja, hier, machen Sie weiter, ja, hier. Ich denke, wir haben einen Plan. Und Rodney steht dann auf, runzelt die Stirn, so, haben wir das? In den Krafträumen, Krafträume? Kraftgeräume? Was? Okay.
ZPM-Raum.
Ja, Kraftgeräume, alter Schwede. Rodney
Generatorraum.
seufzt, genau, ja, seufzt und, also das ZPM aus dem Slot da nimmt, ja, das ist kein guter Plan, meint er. Und ja, doch, ist er, meint Shepard. Also, sonst ist es ja meistens umgedreht, dass McKay einen Plan hat. Hier ist schon klar, wie nah wir an die Sonne müssen, oder? Ja, ziemlich nah, denke ich, ne? Also Shepard ist da eher, casual unterwegs und nicht so engstirnig, oder? Ja. Er nimmt dann den ZPM, öffnet es und McKay meint, ja, das ist doch selbstmörderisch nah. Ich meine, wir werden da die fast anstoßen und. Ja, deshalb nehmen wir doch die ZPMs mit, um das Daedalus-Schild da praktisch zusätzlichen Schub zu geben oder halt Energie und okay, aber also sie wollen hier den koronalen Masseauswurf vom Planeten ablenken. Shepard nimmt das weitere ZPM, ja, wie so eine Art Regenschirm. Und McKay ist sichtlich, also nicht begeistert, so, ja, okay, hören wir mal zu. Er nimmt dann sein Tablet und zeichnet da einen großen Kreis in die rechte untere Ecke, also so, also das ist die Sonne und das hier, und er zeichnet da so kleine Schnörkel oben links rein. Das sind wir, und John runzelt die, ja, Augenbrauen. McKay meint, ja, ein Energieblitz, den sie hier nicht verstehen können, wird mit einer enormen Geschwindigkeit aus der Photosphäre schießen, okay? Und er zeichnet dann eine Linie, die eben aus der Sonne kommt und auf eben den Punkt zu steuert, der Atlantis wohl sein soll. Es wird sofort anfangen, sich da hinaus zu fächern. Er zeichnet dann ganz viele kraxlige Linien, die eben da ausfächern, und scheppert. Ja, ich war heiß. Ja, McKay zeichnet dann weiter die Emissions- oder diese Kurve über die Emissionslinie der Daedalus. Des Daedalus-Schildes. Was bedeutet, dass wir wirklich nah an der Oberfläche der Sonne sein müssen, wenn wir diesen Strom abfangen und ablenken wollen, bevor es sich ausbreiten kann? Und Shepard knallt einen Moment in Sichtweite wieder, also friemelt da noch was rum am ZPM. Ja, ich weiß, Rodney. Und McKay, nein, 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 ich glaube nicht, dass du es tust. Also es soll so ein bisschen lustig sein anscheinend. Ich glaube nicht, dass du die Realität genau begreifst, wie verdammt heiß das an der Oberfläche der Sonne ist. John hat ein kleines Gerät von der Konsole abgefriemelt und kommt damit dann dahin. Ja, wir nehmen ja die ZBMs, um eben die Schilde zu stärken. So. Also er sieht da gar keine Probleme und ist völlig anderer Auffassung. Wie McKay, der nochmal sagt, ja, vor der Explosionswelle ja, aber selbst mit diesen Schilden in der Stärke können wir eben den Aufbau von Resthitze da ernsthafte Probleme für die Daedalus verursachen. Also das würde wohl kritisch werden. Und alle darin zeigt auf sich selbst natürlich. Ja, John setzt das Gerät dann in den, also in den Koffer rein. Ja, könnte, ne, verursachen, und Rodney nur, oh. Na, okay, sagen wir, er zeigt dann auf Johns, wieder seine Zeichnung, ne, wenn das so der großartige Plan ist, na, warum haben die Ancients dann das nicht selber gemacht, oder wie auch immer, damals. Und Shepard sagt, ja, hallo, es war doch Krieg, und die hatten da wahrscheinlich kein Schiff zum Zeitpunkt zur Verfügung, und wie du schon gesagt hast, ne, es sind 3 ZPMs, das hier übersetzt wurde als Zebfrauen. Das klingt wie so eine außerirdische Rasse, okay. Zelenka dann über Funk, Rodney und McKay, ja was? Die Prominenz, was? Die Prominenz hat begonnen zu kollabieren, das ist ja geil, okay. Also das
Ja, irgendwie, das ist ja ein schneller
Prominenz,
Begriff,
ja.
keine Ahnung.
Und John, ja, Colonel Coldplay, wir sind bereit. Rodney macht noch eine Grimasse. Ja, Transport, Beam, dies, das, Ananas, eben. Ja, wir sehen die Daedalus, die Umwelt, die Umlaufbahn zur
Sekunde
Sonne
an der
zu
Stelle.
gehen. Ja.
Zwei Sachen, die ja falsch sind. Und zwar zum einen, dass du antikische Geräte mit diesen irdischen Generatoren betreiben kannst, meinetwegen, ne? Dann brauchst du halt ein paar mehr. Das ist ja soweit okay. Aber dass du irdische Technologie, ne, die auf irdische Spannungen
Ja,
eingestellt ist, so einfach locker flockig mit einem ZPM, was ganze Städte verschwinden
naja.
lassen kann und so. Also das ist völliger Blödsinn.
Das ist wirklich.
Und außerdem jammert Rodney dann da doch irgendwie drüber rum. Weißt du, wie heiß denn die Oberfläche der Sonne ist? Der Witz ist, die Sonne ist innen drin super heiß. Draußen sind das 3000 bis, also bei uns sind es glaube ich 3.000 bis 5.000 Grad oder sowas. Die hast du auch beim Eintritt in die Atmosphäre. Also das sollte ein normales Schiff jetzt, außer du steckst dich da die ganze Zeit rein und versuchst drauf zu landen oder sowas, erstmal gegen geschützt sein. Also da macht er sich jetzt irgendwie, also da malt er am Teufel an den Wand, die es da vermutlich in absehbarer Zeit nicht gibt. Na, also
Ja, ich glaube, er
die
ist.
Mass Ejection ist ja weniger das Problem, es geht ja mehr um die Strahlung. Na, also da hätte man das eher das Augenmerk drauf legen sollen und nicht auf die Hitze. Das ist.
Er ist ein bisschen panisch unterwegs. Vielleicht ist er auch irgendwie, gibt es nicht zu, ein bisschen neidisch, dass er gar keinen Plan hatte oder keinen. Weiß man immer nicht bei McKay. Shepard fragt über Funk, Rodney, wie sieht's aus? Naja, also es ist doch ein bisschen komplizierter, als hier nur einen Schalter umzudrehen oder wie, ja. Ein bisschen genervt. Beeilen Sie sich bitte. Ja, hier. Wir sind nämlich schon da, sagt Cordwell. Und was? Jetzt schon? Also er hat sich da doch mehr Zeit erhofft. Naja,
Ja,
ja.
was natürlich auch so ist, die bräuchten deutlich längere Zeit, weil wir wissen, dass die irdischen Schiffe eben nicht nah an der Lichtgeschwindigkeit, die kommen noch nicht mal ansatzweise auf die
Stimmt, eigentlich,
Lichtgeschwindigkeit.
ja.
Na, also die brauchen vermutlich für die Reise, ich glaube, zwischen irdischer Sonne und uns sind 8 Minuten, ne, wenn du da, und das bei Lichtgeschwindigkeit. Wenn du das jetzt ausgehst, dass die Daedalus 16 Minuten braucht, aber das Ding jetzt explodiert, dann bist du einfach zu spät. Also das ist.
Nee,
Da hätte man
nee,
früher losfliegen müssen.
nee. Schon vor der Episode.
Ja,
Episodenbeginn.
vermutlich.
Genau, genau. Rodney rollt noch mit den Augen wieder, macht da irgendwie Kabel und Kristallen rum. Die Daedalus nähert sich sichtlich halt der Sonne und die Brücke wird in helles Sonnenlicht getaucht. Colter nimmt seinen Platz da im Kommandostuhl ein. Position, Doktor, ne, hier Schilder oben. Wir brauchen eine zusätzliche Kraft vom ZPM. McKay gereizt, ja, ich muss hier nur. Und er dreht dann am Kristallblatt rum und dann, oh nein, sagt er. Und Shepard, was denn? Na, hier, das Ding bricht irgendwie in die völlig vollständig in die Photosphäre ein. Ja, bereitet euch halt vor und er greift nach seinem Tablet, beginnt da irgendwas zu machen. Und die Sonnenoberfläche platzt die Emissionen raus in den Weltraum. Und Rodney, ja, ZBM online. Und die Emission geht dann auf die Daedalus zu, trifft dann auch auf die Schilde. Das wird dann, wie in Anführungszeichen geplant oder wie erwartet, abgelenkt in alle Richtungen. Caulfield blinzelt ein bisschen, weil es ist schon sehr hell. Also Sonnenbrille ratsam, um nicht die Augen zu beschädigen. Und das vibriert auch die Hülle. Und ja, wie lange wird denn das dauern, Caulfield? Und naja, ein paar Sekunden bis mehreren Stunden, meint McKay. Und Shepard so, Stunden? Du hast nie was von Stunden gesagt. Ja, wir bauen, also hinter dem Schild baut sich hier ernsthaft Hitze auf, mein Cordwell. Und ja, ich hab dir gesagt, das ist kein guter Plan, meint McKay kläglich. Ja, im Atlantis Control Room, Ronan schaut auf den Lappy mit Radek. Beide sehen kopfschmerzbelastet aus. Wie geht's denn dir, meint er und Zelenka, ja, also, oder wie geht's, wie machen sie sich eher so rum? Nun, meine Berechnungen. Hätte eben eine Explosionswelle zwischen, hätte inzwischen hier auftreffen sollen, aber das ist ja nicht ersichtlich mit Strahlung und Ronan starrt ihn an und dann, ja, wird sie angestarrt und naja, also machen sie sich gut und Selenka, ja, soweit sieht es jedenfalls gut aus. Im Weltraum hört niemand dich Emissionen sehen. Nein, da springt auf jeden Fall ein bisschen was vom Schild oder das, ja, es ist halt alles so wie auch. Ja. Rodney schaut sich das am Tablet an und die Temperaturen steigen zu schnell, meint er. Man erkennt bereits irgendwie ausgefallene Sensoren am Bug, wobei das ja völlig egal wäre in dem Fall. Und Caulfield meint, ja, okay, wenn das Ding so weitergeht, da können wir eben, könnte der Wärmeaufbau oder diese Wärmestauung, was ja vorhin schon Sprache war, den Rumpf beschädigen. McKay, nee, nicht könnte, das wird, also es schadet bereits, es piepen Alarme. Wir haben hier einen Höhlenbruch in der 302 Bay, also wo unsere kleinen Schiffchen sind. Caulfield wendet sich dann an seine rechte Hand. Was? Okay. Jetzt meint er, hier, verschließt es doch mal und dann, okay, hier. Dann sehen wir auch an der 302 Bay ein bisschen Trümmer und wie da was abflattert. Und McKay meint, ja, ein weiteres geht schief, Deck 4, wir ent. Da ist irgendwie ein Schaden und da geht es in die Atmosphäre raus. John und Cordwell starren sich grimmig an, können wir nichts machen. Ne? Ein paar Sekunden später eben nimmt das Lichtniveau jedenfalls auf der Brücke wenigstens ein bisschen ab und Shepard so, Rodney, er geht dann da nervös hinher und ja, es ist vorbei und Shepard, ja, wir sind kein Toast, den sehen wir nicht. Also Battlestar Galactica, nein. Shepard meint dann, guter Plan oder was? Und Rodney lächelt, ja. Also, das hat man jetzt wohl abgelenkt, dieses und wie es geplant war, oder auf jeden Fall hat es irgendwie anscheinend geklappt.
Ist natürlich an der Stelle, man sieht ja, was da passiert. Dieser Strahl, dieser Energiestrahl, was auch immer, dieser Strahlungsstrahl, keine Ahnung. Der, also eine Mass Ejection ist normalerweise etwas anderes, ne? Dann löst sich einfach ein Teil der Sonne, die dann abgestoßen wird. Das ist kein
Das ist
Strahl,
auch, genau, es ist
ne?
nicht, also ich finde, es sieht auch, also wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, kann man es ja mal noch kurz beschreiben, es sieht da wirklich aus, theoretisch wie so, einfach so eine Feuerwaffe, die direkt geradlinig, also ja, so Sonneneruption normalerweise, das sind so dieses umkreistes und dann geht da mal was ab und da, aber so ein massiver Strahl, der da hunderte Kilometer lang in eine Richtung geht, das ist ja keine normale Sonneneruption, also das finde ich
Ja,
auch
und
irgendwie komisch, ja.
vor allen Dingen auch totaler Quatsch. Ne, das tauchte ja jetzt irgendwie schon zum vierten oder sowas Mal auf in der antikischen Geschichte. Also man weiß von drei Events, also das hat er vorhin erzählt, die Antiker wussten von zweien, das wäre das dritte Event gewesen, mit dem verbrannten Piloten. Irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Das wäre denn das vierte Mal. Auf jeden Fall A, zum einen merkwürdig, dass der Antiker, wenn das vorher schon zweimal vorgekommen ist, die Sonne nicht im Auge behalten, dass dann unbedingt ein Forschungsschiff, was dann in der Nähe ist, gerade mal das Ding zufällig mitkriegt.
Ja.
Aber darum geht es mir an der Stelle jetzt hier nicht. Und zwar nicht nur dieser Strahl, es ist ja auch so, ja, das mag ja sein, dass alle 15.000 Jahre die Sonne in eine aktivitätische Phase geht oder sowas. Aber wo denn jetzt diese Mass Ejection auftritt, warum sollte das immer in Richtung von Atlantis sein? Also, eine Sonne dreht sich ja nicht. Du könntest also immer an derselben Stelle, warum auch immer, ne, in derselben Region diese Dinger haben, die auftreten. Das ist okay. Das könnte meinetwegen so sein, glaube ich eher nicht, ist unwahrscheinlich, aber ist ja mal egal, das könnte vielleicht noch sein. Aber warum sollte denn immer Atlantis in der Richtung sein, wo diese Mass Ejection auftritt?
Ja, und also vor allem,
Also
ja.
360 Grad und in 0,5 Grad irgendwo ist Atlantis betroffen und nein, es trifft jetzt schon das vierte Mal in
Also,
60.000 Jahren Atlantis. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wirklich null.
ja, es hat mich jetzt auch ein bisschen an, ich weiß nicht, das war so eine SG-1-Folge, wo ein Goa'uld, wer weiß ich jetzt nicht mehr, auch zum Beispiel einen Asteroiden genutzt hat als Waffe oder so, um die gegen die Erde zu schleudern. Und daran hat mich
Damit
das
zielt
erinnert.
sie aber direkt, ja.
Genau, daran hat mich das erinnert, weil es wirklich so wirkt, als ob das zielgerichtet dann auf den Planeten geht oder wenn das irgendein anderer Himmelskörper, nicht eine Sonne wäre, die wirklich ganz nah am Planeten ist, dass so was irgendwie passiert, Auge zudrücken und durch, aber das ist wirklich sehr merkwürdig und nicht
Ja.
glaubwürdig, also gar nicht. Und deshalb, ja, funktioniert das auch nicht so gut. Im Kontrollraum von Atlantis, ja, sieht man noch ein paar Wale, aber die ziehen jetzt in Anführungszeichen ab von der Stadt, ne, und Radek berichtet, ne, die meisten sind jetzt weg, ne, wir begannen sich auch sofort zu zerstreuen, na, oh, super, und wir so, nein, was, danke, und ja, das verstehe ich jetzt nicht gut.
Ne, ohne ein Dankeschön,
Ach, ohne ein
sagt
Dankeschön, ja,
Shepard.
okay, ja, genau, und dann sind wir im Gym, Tila sitzt da in der Meditation Pose da mit geschlossenen Augen auf dem Boden und Ronan dackelt rein, hockt sich da auch hin. Tila lächelt reumütig. Man kann reumütig lächeln. Okay. Öffne die Augen und wie fühlst du dich? Ja, viel besser. Ne? Ging eine ganze Weile hier. Kein Geist gesehen, meint Ronan. Und Tila bestätigt, ich auch nicht. Schließt die Augen. Ja, kann ich mich jetzt hier anschließen oder was? Meint Ronan, will also weiter hier Meditation. Und Tila öffnet die Augen. Hier, wenn du noch einmal einschläfst und dann. Sie zeigt dann auf die athosianischen Kampfstöcke an der Wand und Ronan schaut es an und geht rüber, nimmt ihm eins und dann, ja, dann schlag mich doch dann damit einfach. Und Tila nimmt es und betrachtet es erstmal nachdenklich, während Ronan sich da hinsetzt und sie anlächelt. Wir lächeln,
Das
ja.
sind übrigens keine asozianischen Waffen, das sind irdische Waffen. Hier, die IMDb wusste, dass man, wenn du im Zen-Buddhismus irgendwie einschläfst, haut der Meister dich mit einem Kaisaku,
Ah ja,
das
okay.
ist ein Bambusstöckchen, was Ronan da irgendwie rausholt, ist ein Bocken, also ein hölzernes Trainingsschwert, also hier geht es irgendwie um Zen-Geschichten, hast du nicht gesehen. Das sieht die IMDb hier falsch an, wo ich mir denke, als ob Ronan da jetzt Ahnung hat vom Zen-Buddhismus, der wird sich das Erstbeste genommen haben. Das ist jetzt kein wirklicher Fehler.
Hat er sich belesen? Genau. Wir gehen belesen auf den externen Balkon. Gibt es auch einen nicht externen Balkon? Das ist philosophisch. Na gut. Rodney steht da, schaut auf Ocean und John kommt her und na, sie sind weg. Rodney und Rodney lächeln nicht alle und dann zeigt er auf den Ozean und ah ja, schau mal hier und dann sieht man so eine Flosse aus dem Wasser, wie als ob er winkt in Anführungszeichen und Shepard, naja, lassen Sie mich raten, Ihr Kumpel Sam und McKay, naja, ich denke. Er verabschiedet sich jetzt und Shepard, ja, das macht ja auch Sinn. Er hat dir dein Leben gerettet und du seins und ja, jetzt seid ihr quitt und Rodney lächelt Richtung Meer. Und wir haben diese Folge geschafft, muss man ja sagen. So. Genau. Trivia gibt es ganz wenig irgendwie. In der Szene, in der McKay mit Shepard im Jumper sitzt, um die Wale zu beobachten und eben bewusstlos auf das Armaturenbrett knallt, fügte sich David Hewlett versehentlich irgendwie einen kleinen Cut im Gesicht zu und da kam da nämlich einer. scharfen Kante des Jumpers da auf. Also da ist Arbeitsschutz irgendwie schwierig. Und die Einstellung, die wir gesehen haben, in der der Jumper ins Wasser eintaucht, die wurde recycelt aus Unterdruck, also SGA Staffel 2, Folge 14, wo eben dort, nee, und auch da unten auf dem Meeresboden sozusagen war. Das hat man hier nochmal wiederverwendet. Da sparste sie 7,40 €, also noch ein paar Nullen dranhängen. Und wir haben noch ein Recycling, also am Schluss die Daedalus, wo sie auf die Sonne zufliegt, das haben sie von The Intruder verwendet. Die Meditationsnummer hast du schon angesprochen. Und dann wurde noch laut StargateWiki ein Fehler gefunden. Shepard sagt, dass die Antiker es nicht getan hätten, weil sie im Krieg waren. Der Antiker-Wraith-Krieg dauerte 100 Jahre und war vor 10.000 Jahren zu Ende. Der koronale Masseauswurf war vor 15.000 Jahren, mehrere tausend Jahre bevor der Krieg begann. Ja, okay, könnte man jetzt als Fehler sehen, aber du weißt, also man hat ja vielleicht auch mal mit anderen Krieg. Also es ist ja, es gibt ja noch andere Leute, deshalb, ja, so gesehen,
Nee.
ja, weißt du nicht. Also.
Hätten wir ja schon irgendwie gesehen. Also fand ich sehr
Wahrscheinlich,
gut von
ja. Das dazu. Wir kommen zum Zitat der Woche. Thomas, war da was für dich dabei heute?
dir. Ich habe die Szene genommen, wo Rodney so schlecht im Bett hört und John ihn versucht zu triezen mit so von wegen, Celine Dion ist überbewertet und Radek ist intelligenter als
Ja.
du. Und ja.
Ja, ich hätte, glaube ich, auch sowas genommen, aber so richtig war jetzt auch nichts Krasses, fand ich dabei. Ja, wir kommen zum Fazit. Wer ist denn dran?
Dann leg mal los.
Ja. Also wenn man es jetzt in der Nachbetrachtung sieht, wirkt es auf mich wie eine, kann auch so gewesen sein, Geldsparfolge, die halt mehr oder weniger nur auf Atlantis spielt. Und dann ist man, naja, eingeschränkt in Anführungszeichen. Aber dann muss halt, das sage ich immer, ich habe es auch bei SG1 gesagt, ich habe nichts dagegen. Es ist von mir aus okay, wenn das Ding mal nur auf der Erde spielt. Aber dann muss die Story doch interessant und gut gemacht und spannend sein und das wirkte auf mich ein bisschen zu, hat man vielleicht auch gehört, so also zusammengeschustert. Ja, diese Horror in Anführungselemente, ja, ich bin nicht so der Horrorfan, deshalb, ja, waren dann doch immer erwartbar, also nach dem ersten oder zweiten Mal schon erwartbar und das war so das Einzige, was ich noch ganz gut gemacht fand eigentlich und mit diesem, dass du halt nicht verstehst, was die Leute da sagen und dass sie durch dich durchlaufen. Und vielleicht die Wahlnummer, aber ansonsten diese ganze koronale Nummer, ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich der Film Armageddon dagegen ein wissenschaftliches Pamphlet oder so. Also, weil das hier gar nicht funktioniert und die Sonne ist nicht so nah am Planeten, dass da einfach dieses koronale Ding eine Gefahr darstellen würde. Von mir aus hätten sie es das irgendwie anders sich ausgedacht, dass durch diese koronale Masseauswurf Asteroiden oder was auch immer massiv Richtung Planeten geschleudert wird, das hätte ich wirklich noch irgendwie gekauft, aber der Planet ist nicht nur 5 Kilometer davon entfernt und dass da so ein Strahl zielgerichtet irgendwie wie so eine Energiewaffe, das ist wirklich kein Raumschiff, was einen Planeten beschießt, da minutenlang da in die Richtung geht, das ist einfach sowas von unwahrscheinlich und das haben wir noch nie gesehen. Also wer sich diese Sonnenbilder oder Videos mal anschaut, das sieht einfach nicht so aus. Und bei anderen Sonnen gehe ich jetzt davon aus, dass es dann auch ähnlich aussehen wird und deshalb ist dieses Story-Element, was hier leider ein Hauptelement ist, das funktioniert zu keiner Zeit. Ich finde es eine nicht gelungene Folge, aber es gab auch schlechtere. Ich würde mal sagen, Daumen so schräg nach unten. Ich konnte damit jetzt leider wirklich nicht viel anfangen und ja, deshalb, ja, ich weiß nicht, siehst du das ähnlich eh oder hast du da noch positivere Worte?
Ja, ich muss ja an einer Stelle widersprechen. Das mit der Strahlung ist schon korrekt so,
Okay, die
ne? Wir haben
Strahlung,
das ja durch,
ja.
ne? Wir haben das ja, ne? Das sagten sie ja auch, ne? Dass dann die Strahlung da irgendwie ausfällt. Das haben wir ja auch, ne? Unsere Magnetosphäre schützt uns ja davor. Wenn du Sonnenstürme hast, kann es aber dazu kommen, dass auch auf der Erde Dinge ausfallen, ne? Weil die weil unsere Atmosphäre, also unser
Ja, mit der
Magnetfeld,
Strahlung schon, aber
ja
nicht, dass
nicht
dieser
alles
Strahl so
abhält,
direkt da
wenn du
auf einen
dann.
geht.
Ja, genau, das war ja natürlich totaler Quatsch, ne? Also, dass du Strahlungsintensität haben könntest, die über dem Erträglichen ist und das dann wirklich alles verstrahlen könnte, meinetwegen, ne? Das mit dem Strahl, ist natürlich völliger Blödsinn. Also, das ist, ne? Und dass der immer nach Atlantis zielt, das ist auch völliger Quatsch, ne? Also, wie gesagt, ne? Das Ding dreht sich um die Sonne. Also, ne? Selbst wenn das alle 15.000 Jahre, das kann passieren, ne, das ist kein Problem, dass dann solche Dinge regelmäßig auftreten, aber dass das dann immer in Richtung Atlantis geht, völliger Quatsch. Ne? Also da war einfach zu viel drin, was nicht passte. Na, auch das ein Dr. Beckett mit antikischen Geräten einen auf Dr. Warner macht und dann irgendwie nicht mitkriegt, dass da irgendwie, keine Ahnung, was so nah oder hast du nicht gesehen, was das für Auswirkungen auf das Gehirn hätte, aber vermutlich müsstest du das sehen. Na, wie gesagt, von außen jetzt nicht, ne? Klar, wenn du einmal die Hand auflegst oder so, ach, dir geht's gut, ich sehe jetzt absolut nichts an dir, ne? Keine Beulen, hast du nicht gesehen? Ja, schön, guck mit dem antikischen Gerät rein, dann wirst du das haben. Also, ja, warum die Wale da jetzt auch alle angeflitzt kommen irgendwie und dann warnen, weiß ich auch nicht, weil, ne, es ist schon dreimal aufgetreten. Scheinbar haben die das immer irgendwie hingekriegt. Das heißt, die Wale müssten sich ja irgendwie auf Atlantis ja dann irgendwie verlassen. Ne, also, dass das irgendwie funktioniert. Also, warum die jetzt alle da unbedingt hinkommen. Also, ich könnte verstehen, dass wenn sie, wobei, das auch Quatsch ist, ne? Also, wenn die auf der anderen Seite des Planeten wären, dann wären sie auch geschützt.
Das stimmt, ja.
Na,
Ja, okay.
also, ne, da müsste man ja jetzt
Ja,
hinfahren.
es wackelt
Ne,
alles,
also,
ja,
weiß nicht, warum
voll.
die, also, das ist wirklich, also, das ist, also, es gab schon Folgen, die noch mehr Mist drin hatten. Also, ich würde auch sagen, Daumen schräg nach unten. Aber das hätte man sich
Genau.
auch völlig
Ja.
schenken können.
Was ich halt schön fand, hatte ich jetzt vielleicht nicht so deutlich gesagt, dass nochmal Bezug genommen wurde auf diese Rodney-Nummer, wo halt da unten und mit dieser Sam-Wahl. Aber das ist halt so eine Kleinigkeit in der Folge, die ja wirklich so grob 45 Minuten geht, dass das für mich auch die Folge jetzt nicht krass nach oben zieht, weil dafür ist halt diese Story einfach handwerklich zu spröde und auch nicht charmant oder ich weiß nicht, es ist ein bisschen so ein Durcheinander gewesen, fand ich. Das kann ja auch mal positiv sein, aber ah, das, ja, das ist wirklich so eine Folge, wo du denkst, nee, komm, lass uns weitermachen mit der nächsten. Das machen wir auch in der nächsten
Ja,
Woche.
das ist so wie bei
Ja.
Star Trek mit den Wahlen. Das hätte man sich auch schenken können. Das.
Wir gehen erstmal ein Schrittchen zurück zu SG-1 in der nächsten Woche. Das Ding heißt im Original The Road Not Taken. Und das hat man natürlich falsch übersetzt ins Deutsche. Die Parallelwelt. Oder hat sich eben was Neues einfallen lassen. Und da sieht man Carter, die experimentiert mit den Merlinischen Phasenverschiebungsding. Und wenn man den Titel jetzt weiß, weiß man ja auch schon, worum es grob geht. Und ich entnehme dem Bild, dass wir da wohl unseren alten Chef auch mal zu sehen wieder bekommen, nämlich General Hammond. Tatsächlich, ich meine, das Ding dreht, genau, es ist wieder so ein Fall, wo sich das wahrscheinlich alles nur um oder auf der Erde dreht und die wird auch bedroht, nur eben ist es nicht unsere Erde, sondern die Parallelwelt. Der Titel sagt es schon, da kann ich den Spoiler auch gleich so aussprechen, weil das ist ja dann sonst auch albern, euch was vorzumachen. Naja, ich glaube, Go'uld werden auch eine Rolle spielen, also da geht man wieder ein bisschen auf bekannten Faden ist man da unterwegs. Wir hoffen, es wird besser als die jetzt hier besprochene Folge. Das, ja, die Chancen stehen nicht schlecht, dass es funktioniert. Und ja, ansonsten beobachtet die Sonne und ja, falls was ist, sagt der ESA Bescheid oder wie. NASA könnte auch machen. Und
Save the
unterstützen.
whales.
Hä?
Save the whales.
Genau, save the whales und unterstützt uns gerne mal über den Kofi-Link und dann sind wir doch nächste Woche wieder hier an unserem Tagwerk. Und ja, jetzt wird's Frühling und wir haben alle bessere Laune. Perfekt. Mach's gut, bis nächste
Wenn die
Woche.
Leute
Tschüss.
das hören, ist schon Frühling.
Es ist schon früh, es ist wahrscheinlich schon wieder Weihnachten bald.
Genau,
Nein.
Hochsommer, 30 Grad draußen,
Oh
der
ja,
Clemens und
nein.
ich sitzen hier
Das,
im Pool
genau.
jeweils mit einem Cocktail in der Hand.
Genau, richtig gebrutzelt, sehr gut. Naja, das dauert noch ein bisschen, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Und ja, dann macht's gut. Bis nächste Woche.
Bis
Tschüss.
dann, ciao.